Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von By a Lady zur frühen Stunde an einem Sonntagmorgen.
Ja.
Was wir beide verschlafen klingen, dann wisst ihr warum.
Weil wir irgendwie terminlich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber deswegen,
ja, genau.
Das kennt man ja von anderen Podcasts auch. In anderen Podcasts sind die Aufnahmen nur immer ganz, ganz spät. Wir haben uns für früh entschieden. Gern.
Ja, genau. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es gut, wenn man bei dieser Besprechung, die euch heute erwartet, nicht so ganz wach ist dabei. Dann ist es nicht so ganz schlimm.
Ich denke, wir können sagen, also man sollte ja die Ergebnisse eigentlich nicht vorwegziehen. Dass Mansfield Park nicht unser Lieblingsroman ist, ja, darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber ich hatte mir ja jetzt erhofft, dass ich wenigstens, also oft ist es so, selbst wenn ich das Buch nicht so wahnsinnig toll finde, kann so eine Verfilmung schon einiges raushauen. Wir haben uns jetzt zwei Verfilmungen angeschaut, nämlich einmal die Verfilmung fürs Kino.
Die von
1999. Und dann einmal die Verfilmung von 2007 für ITV, also ein Fernsehfilm. Und es gibt noch eine Serie von 1983, die haben wir beide nicht geschaut. Also ich habe mir Stills angeschaut und mal in den Trailer und so, aber das ist halt natürlich eine ganz klassische, ich sag jetzt BBC-Verfilmung, ich weiß gar nicht, ob es die BBC gewesen ist, aber halt, wie wir schon öfter drüber geredet haben, also die hatten so einen bestimmten Stil in den 70ern und 80ern und der ist auch in dieser Serie so. Also man hat eher eine theaterähnliche Inszenierung oft, alles sehr kammerspielartig und weniger wirklich mit viel Außenaufnahmen und so. Und auch so ist die. Aber ich habe sie, wie gesagt, nicht komplett gesehen. Deswegen hat die einer von euch komplett gesehen und kann sagen, die war super. Dann lassen wir uns gerne eines Besseren belehren. Wir haben uns halt jetzt den zwei Filmen gewidmet, die relativ modern sind vom Datum her. Ja, und wie gesagt, um das Ganze vorwegzufassen, ich glaube, man hat nichts verpasst, wenn man die Filme nicht gesehen hat, oder?
Ja, also ich, falls ihr mir auf Twitter folgt, wisst ihr, dass ich bei einem sogar
ja, das war wunderbar. Also ich habe ja auch gelesen, was du auf Twitter geschrieben hattest und hatte dann auch zwischendurch mal das ein oder andere geschrieben. Und du bist bei der 2007er Verfilmung eingeschlafen. Wobei man dazu sagen muss, wenn du die Sachen abends guckst und du bist halt schon platt von einem Tag, dann liegt es vielleicht auch nicht an der Verfilmung.
Ja, aber ich möchte es da auch nicht auf. Also ich meine, wir kommen ja gleich wir fangen mit der 1999 an und dann zu 2007, aber ihr werdet merken, dass die 2007er, auch falls ihr euch tatsächlich mal selbst antut, jetzt nicht die beste Verfilmung ist und dementsprechend auch wirklich nicht sehr
interessant ist. Also ich glaube, wir sind
Mischung
einig und das können wir schon vorweggreifen, dass uns beiden die 1999er Verfilmung besser gefallen hat.
Was ich echt erstaunlich finde, weil ich habe sie nicht gute Erinnerungen gehabt und ich fand sie jetzt auch.
Naja. Ich muss auch sagen, ich habe beide Verfilmungen das letzte Mal tatsächlich 2007, 2008 herum gesehen. Die Mansfield Park Verfilmung von 2007 mit Billy Piper habe ich gesehen, als sie in Deutschland ausgestrahlt wurde. Das muss 2008 rum gewesen sein. Und um den Zeitraum herum ungefähr muss ich auch den Film gesehen haben, weil ich dann nämlich geschaut habe, welche Adaption von Mansfield Park es noch gibt. Und seitdem nicht mehr. Also es ist eigentlich für mich so ein bisschen gewesen wie Neuschauen, weil es so lange jetzt schon her ist. Ich meine, 13 Jahre, 12 Jahre, ist schon eine lange Zeit. Und deswegen war ich, wie gesagt, auch positiv überrascht davon, dass mir der 99er-Film so gut gefallen hat, weil auch ich hatte den gar nicht mehr in Erinnerung. Und ich hatte nur noch die 2007er-Verfilmung in Erinnerung aufgrund der Schauspieler tatsächlich. Also ich wusste noch, Billy Piper hat mitgespielt und dass
Blake Ritson, der auch schon, wie hieß der, der doofe Kirchenmann da, der doofe Pfarrer aus Emma gespielt hat.
Also es waren einige Gesichter, die man hier wieder gesehen hat und ich dachte, ah, okay, guck hin. Nein, aber dass Johnny Lee Miller da auch mitgespielt hat, fand ich tatsächlich überraschend. Ich so, was? Der Johnny Lee Miller spielt da mit?
Nee, das ist nicht.
Der hat ja auch in der Emma-Verfilmung mitgespielt. Und
ja
richtig. Und ich glaube nämlich jetzt, nachdem ich diese beiden Sachen gesehen habe, ich glaube, jetzt weiß ich nämlich auch, dass ich Emma und Mansfield Park vermischt habe. Ich hatte nämlich ja bei der Emma-Verfilmung erzählt, dass Johnny Lee Miller ja, dass ich den so positiv in Erinnerung hatte. Und in der Emma-Verfilmung fand ich ihn auch positiv. Und ich hatte ja, gedanklich hatte ich dieses Zitat im Kopf, mit diesem Zitat aus Emma, wo er ja sagt, also wie war das Zitat?
Wenn ich dich weniger lieben würde, würde ich mehr.
Genau, richtig. Dass ich ja so herzzerreißend fand und ich hatte ihn aber irgendwie noch viel liebevoller in Erinnerung und jetzt habe ich den Mansfield Park gesehen und so, da waren die Szenen, die ich in Erinnerung hatte. Das heißt, ich hatte diese Szene mit dem Zitat mit einigen Szenen aus Mansfield Park, diesem Film, zusammengehauen, weil in der 2007er Verfilmung es ein paar Szenen gibt, wo sie Händchen halten oder sich umarmen oder sich gegenseitig trösten. Eigentlich ja auf platonische Weise. Die zwei Sachen, die habe ich irgendwie durcheinander gehauen. Was auch nicht so ganz erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass der liebe Herr Miller in beiden sehr gleich aussieht. Hätten den auch aus der einen Adaption in die andere Adaption eins zu eins rübersetzen können. Man hätte den Unterschied nicht gemerkt. Muss man leider sagen.
Ja. Ja gut, aber fangen wir doch mit der 90er mal an, bevor wir uns total verquatschen. Ich stelle es dir mal vor, als die 1990er-Verfilmung ist eine Kinoverfilmung, wie ich das schon mitgekriegt habe. Regie führte dazu Patricia Rosema. Patricia Rosema habe ich jetzt natürlich nicht aufgemacht.
Doch, die hat drei Filme gemacht. Also ich dachte nämlich auch, ich so muss ich kennen. Also mal geguckt. Nämlich Into the Forest, Mansfield Park und dann die exzentrischen Cousinen der First Lady. So heißt das Ding auf Deutsch. Und ich so, was ist das denn? Das klang so ein bisschen wie ein 70er-Jahre Soft-Porno-Film. Und dann habe ich geguckt und es ist auf im Original ist es Grey Gardens. Und ich so, ach, Grey Gardens. Das ist ein Film mit Drew Barrymore und Jessica Lange. Und den habe ich nämlich, die beiden waren sehr gut in dem Film. Aber das ist auch so ein, ich sag jetzt mal, frauenthematischer Film. Und das, also, und sonst hat sie noch kleinere Sachen gemacht, aber das sind so die Kinofilme. Und ja, also ich kannte sie jetzt nicht weiter. Also das bekannteste von ihr tatsächlich, was ich dann gesehen habe, war Grey Gardens. Und der ist von 2009.
Ja, also ich habe auch gesehen, dass sie ein paar Episoden, das sind zwei Episoden, Mozart in the Jungle gemacht hat und bei Anne. Und zwar, aber ich kenne sie auch nicht weiter. Also es ist etwas von Patricia Rosema gemacht. Der Hauptcast ist, Fanny Price ist Frances O'Connor, Johnny Lee Miller ist Edmund Bertram. Dann haben wir natürlich ganz berühmt in dem Fall ist Harold Pinter als Sir Thomas Bertram Senior. Dann haben wir Mary Crawford ist Ambeth Davids. Und es gibt eine Doppelrolle mit Lindsay Dukin als Lady Bertram und Mrs. Price, also Fannys Mutter. Und wer könnte man noch kennen? Hugh Bonneville aus Mr. Rushworth.
Ja, ich wollte gerade sagen, den kannte ich. Und ich fand aber, der sah so anders aus in diesem Film, aber vielleicht, weil es 99 war.
Es ist so merkwürdig, wie heißt die Scheißserie?
Downton Abbey.
Danke.
Ja, Lord irgendwas. Grantham oder so ähnlich heißt er da, gell?
Ich hab Downton Abbey nie komplett geguckt, deswegen kann ich es nicht sagen.
Naja, aber Paddington, oder? Hat er da nicht auch mitgespielt?
Stimmt, da ist er. Oh Gott, das ist
er. Ja, genau. Ja, stimmt, also der hat ganz viel schon gemacht. Man kennt den auf jeden Fall. Und so viel, also ich habe so dieses Bild mir angeguckt auf IMDb und dachte, das ist der nicht, oder ist er das doch? Also der Headshot, der Schauspieler-Headshot, mit dem er sich bewirbt, den er ist wahrscheinlich der auch auf IMDb drin steht, vermute ich mal. Gut getroffen, sage ich nur. Also ich hätte den echt nicht, ich habe kurz gezweifelt, ob das der ist, aber das ist der. Wenn ihr dann, googelt mal den Namen nur, dann seht ihr Bilder und dann denkt ihr, ach ja, guck, ist er doch. Aber der ist auch sehr bekannt, ja.
Ja, genau, also der ist, aber es hat deutlich, also man hat, also ich habe ihn noch nie in einer vergleichbaren Rolle gesehen, deswegen war es für mich weil ja auch Mr. Rushford eine sehr alberne Person.
Ja, dumm, es spielt ja jemanden wirklich dummen, ja.
Ja, genau, Ich wollte ein bisschen höflicher sein, aber ja, genau. Ansonsten ist eigentlich niemanden, der wirklich groß bekannt ist.
Ja, aber die du jetzt genannt hast, das sind aber auch alles Gesichter, wo man so durch die Verfilmung geht und denkt, die sind mir alle irgendwie bekannt, aber du weißt immer nicht, woher. Ja. Auch Amber Davids, genau. Davids, die halt Mary spielt. Ich dachte, woher kenne ich die verdammt nochmal? Aber ja, das sind bekannte Gesichter schon. Ich meine, gut, es sind auch britische Schauspieler viel dabei.
Also Amber Davids kenne ich tatsächlich.
Ach, ehrlich?
So viel.
Naja, Jurassic Park vor allen Dingen tatsächlich. Gut. Und dann hat sie ganz, ganz viel Serien gemacht.
Die war in Amazing Spider-Man 2.
Ja, aber auch ganz viele Serien. Also Mr. Selfridge, Californication, was haben wir noch? Also da könnte man sie vielleicht her noch kennen. Und
Bridget Jones Diary, okay. Ja, das ist aber irgendwie schon mal ein Gesicht, dass man die Hälfte
ja,
vergisst.
Ja, naja. So. Und Jurassic Park 3, glaube ich, hat die auch mitgespielt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber ja, aber das Gesicht kennt man schon.
Das kennt man, aber man kann sich zuordnen, ja. Genau. Auf jeden Fall, das ist der Cast. Gedreht, wie gesagt, haben sie wohl 98 in England. Dann, ja, was kann man zum Inhalt?
Eine kurze Sache zum Cast. Kennst du die Hauptdarstellerin von irgendwas anderem noch? Weil ich nicht. Also tatsächlich ist diese Mansfield Park-Verfilmung für mich mit ihr als Schauspielerin die prägnanteste Rolle. Ich habe gesehen, sie hat noch anderes gemacht, aber sie ist mir sonst wirklich nicht bekannt, großartig aus anderen Dingen.
Ich habe gesehen, sie hat Lady Chatterley gemacht, aber das habe ich nur über die Arbeit quasi mitgekriegt, als das, weil wir das gerade im Portfolio haben. Sonst nicht, guck gerade an, ich bin...
Das Problem ist, vom Typ her sieht sie aus wie ganz viele Schauspielerinnen. Also das sind ja immer so die gleichen Typen teilweise. Ja. Aber ich kenne sie sonst, wie gesagt, also sie war wohl noch in AI
auch in
mit
Mr.
Robin
Selfridge.
Williams, wohl recht bekannt. Da erinnere ich mich gar nicht dran, aber offensichtlich. Ja, und sonst?
Sie war Mrs. Selfridge in Mr. Selfridge.
Ja, die habe ich halt nur teilweise gesehen, ja. Aber sonst kenne ich sie tatsächlich nirgendwo her.
Man kann tatsächlich sagen, also ich meine, Mahira Twinter, der jetzt mittlerweile tot ist, kann man wirklich sagen, dass Julie Lee Miller und Lindsay Tugan die einzigen sind, die tatsächlich, und wirklich Hugh Bonneville, die tatsächlich bekannt sind daraus. Man sagen kann, okay, die sind auch darüber hinaus bekannt.
Wer ist Lindsay Tugan?
Die kennst du, kannst sie nur, die war in Alice in Wonderland.
Wen spielt sie denn jetzt hier im Mansfield Park? Ich sehe gerade in der Besetzungsliste.
Mrs. Price und Lady Bertram.
Ach, richtig. Okay. Stimmt, wenn man das Bild sieht, hast du recht. Ja, klar. In irgendwas Englischem habe ich sie auch gesehen.
Die ist, glaube ich, auch ziemlich häufig in solchen Sachen drin. Also die ist auch relativ...
Richtig. Ich habe sie gesehen in About Time und Under the Tuscan Sun. Jetzt, wo ich das sehe, ja, okay. Aber auch beides, also About Time ist nicht so lange her, 2013, aber Under the Tuscan Sun war 2003. Also ich würde sagen, die hatte ihre Hochzeit auch mehr so, Anfang der 2000er und nicht.
Ja. Die ist ja jetzt auch ein bisschen älter.
Ja, das stimmt schon.
Klar.
Mhm.
Ja, also auf jeden Fall, das ist der Cast und Harold Pinter kennen wir, es war der Schriftsteller, der auch dafür...
Ja.
Ne? Der hat geschrieben, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dann sollte man auf jeden Fall kennen, Namen nach. Gedreht, das kann man nur so sagen, ich habe hier leider nicht so viele Informationen, steht leider nicht, wo gedreht wurde. Ich kann euch aber sagen, dass es auf IMDb 7,1, Bewertung von 7,1 hat. Ich gucke gerade durch, vielleicht sehe ich.
Es war wirklich sehr, sehr wenig, finde ich, im Netz zu finden zu beiden Mansfield Park-Verfilmungen. Ja. Also wirklich sehr wenig drumherum, ja.
Also ich sehe hier gerade, okay, gedreht wurde unter anderem im Kirby Hall Corby Northamptonshire für Mansfield Park, Cornwall gedreht in mehreren Orten, in Weymouth, in Perkishire, in Middlesex. Und in Hampstead, ja, hauptsächlich, also alles im Süden von England. Typischerweise wird irgendwas im Norden von England gedreht, wenn es um Jane Austen geht? Ich glaube nicht.
Naja, also im Süden von England hast du ja mehr so die malerischen Landschaften auch.
Ja, und es ist ja auch so typischerweise so, dass alles von Jane Austen im Süden von England spielt. Konsequenterweise. Ich glaube, höher als Norwich, also Ipswich, da oder Nottingham gehen die ja nicht, also die Romane. Also ich meine, die sind ja alle in Kent oder...
Ich weiß gar nicht, ob das mit der Biografie von Austin zusammenhängt, dass sie sich in der Ecke ein bisschen auskannte.
Ich glaube schon.
Ich gehe davon aus.
Ich gehe davon auch aus. Also ich weiß, dass ganz vieles in Kent spielt oder in Somerset.
Ja
gut,
da
wissen
wir ja, dass sie das kannte. Ja, ja.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, sie hat über das geschrieben, was sie wusste. Naja, inhaltlich lässt sich über den Film was sagen. Sie haben ein bisschen was geändert. Das Erste, was einem direkt auffällt, das finde ich aber dann lustigerweise über beide Filme hinweg. Also Fanny ist nicht Fanny. Fanny hat einen eigenen Willen. Das ist mir direkt aufgefallen.
Aber jetzt muss ich hier einhaken. Fanny hat auch einen eigenen Willen im Buch. Nur ist sie im Buch sehr viel introvertierter und stiller, als sie es im Film ist. Ja.
In beiden Filmen wohlgemerkt.
Ja, wobei ich finde dieses sehr, also lustigerweise in der 99er-Verfilmung haben wir auch eine Fanny, die sehr ruhig ist. Aber ich finde dieses Schweigen in entscheidenden Momenten wird in der 7er-Verfilmung besser dargestellt.
Ja, also ich finde, da ist sie noch ein bisschen mehr, also sie ist mir in beiden Filmen zu wild und jugendlich und unbesonnen, wenn du so willst. So, also unbesonnen im Sinne von, sie ist halt, nein, nicht unbesonnen.
Kindisch.
Wie soll ich das nennen? Sie ist so ein bisschen kindisch, ja, auf beide Art und was. Und das passt nicht zu Fanny im Buch.
Zumindest nicht zu Fanny, die wir dann am Ende haben. Ich finde, im Buch haben wir so diese kindlichen Züge schon am Anfang, denn da wird ja auch im Buch wird ja beschrieben, dass sie so wild ist und also so draußen, wenn sie draußen ist oder wenn sie reitet, dass sie halt so wild unterwegs ist und so. Das wird am Anfang des Buches schon gesagt. Und das wird ihr ja vorgeworfen auch, also dass sie keine Erziehung hätte und keine Manieren, dass sie so wild wäre und so. Und das wird im Film halt nur noch mal mehr betont, finde ich. Aber es ist schon angelegt, auch im Charakter im Buch.
Ja, also dann habe ich den Charakter im Buch
anders. Na, das wird dann halt später. Also ich finde, das ist aber nur im ersten Teil des Buches, wo es um ihre Jugendjahre geht. Und dann den Hauptteil, da ist sie dann schon sehr viel reifer und stiller und zurückgezogener. Denn dann ist sie ja in Anführungszeichen erwachsen. Das ist ja auch der Hauptteil des Buches. Deswegen, finde ich, hat man das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber bei Filmen ist es ja oft so, oder bei Adaptionen, die nehmen sich ein oder zwei markante Dinge raus, die vielleicht auch im Buch nur eine kleine Rolle gespielt haben und machen die dann groß für die Verfilmung. Und ich finde, das ist hier auch so, dass sie sich eben diesen Aspekt aus der Jugend der Figur genommen haben und den mit reingezogen haben in die erwachsene Figur.
Das mag dann Max genau diesen, dass sie diesen Zeitunterschied nicht gemacht haben. Also ich weiß euch nur, ich habe mir diese Verfilmung angemacht und dachte mir so, also es fing ja schon an, das habe ich auf Twitter auch festgestellt, dass die Verfilmung fängt an, die Credits fangen an mit inspiriert. Es war das basierend auf dem Roman von Jane Austen, Mansfield Park und ihrem Leben und ihren früheren Tagebucheinträgen oder Tagebüchern, also Early Journals. Und dachte ich so, what? Die haben das auf was passiert? Auf dem Buch, auf ihr Leben und ihre Briefe was, ne? Ihre Briefe und ihre frühen Tagebucheinträge. Und ich so, oh. Was kommt jetzt? Und das, aber lustigerweise, das erklärt sich hinterher. Naja, auf jeden Fall, ich habe auch diese Fanny gesehen und dachte mir so, es passt nicht. Also sie war mir einfach zu wild, weil es auch halt, es wird ja nicht lange mit der Jugendgeschichte von ihr rumgefuckt.
Aber wir kriegen wenigstens eine. Das hat mir nämlich in der 2007er Verfilmung verfehlt, diese ganze Jugend und so, das fiel alles hinten runter. Das fand ich schön tatsächlich hier in der 99er Verfilmung. Das sind ja nur so 5 Minuten oder so, wo es um ihre Jugend geht. Da sehen sie sie halt kurz mit ihrer kleinen Schwester zusammen. Und das fand ich dann aber sehr schön, weil da trotz allem eine Basis gelegt wird, wie es bei ihr in der Familie war. Und dass das erwähnt wird, das spielt dann für später keine so große Rolle mehr, aber das Ganze wird in einen Kontext gebettet und deswegen hat mir das ganz gut gefallen, dass wir da überhaupt was zu sehen kriegen.
Stimmt, also es schwenkt auch vom Kamerastil etc., finde ich das eigentlich auch, also cinematisch umgesetzt finde ich den Film eigentlich gut, also ich meine, wie er gefilmt wurde.
Farben und so gefällt mir sehr gut, die Wahl der Farben, das Kinoplakat finde ich auch sehr, sehr schön, ich meine, das muss man auch erstmal aushalten als Schauspielerin, dass man ganz prominent als Hauptfigur frontal auf diesem Kinoplakat drauf ist, riesengroß, ja, also die wird bestimmt mit ihrer Familie, Mama, guck mal, weißt du, so,
Genau, auf jeden Fall, das ist eigentlich schön gemacht, aber dann, wie gesagt, also ich fand einfach, Fanny war mir nicht kennen genug, also sie war mir nicht, sie war mir irgendwie zu wild, sie hat für mich nicht so gepasst. Dann, ja, fing's an mit, ne, wie geht's denn weiter? Also ich meine, überlegt.
Ja, also wir hatten ja, wir waren eigentlich gerade dabei, uns darüber zu unterhalten, was für Änderungen es gab. Und ich finde, es gab ein paar wirklich massive Änderungen. Und du weißt ja, wie ich mit Änderungen und Austenstoffen, also ich bin da meistens ja kein so großer Freund. Also wir hatten vor allen Dingen die Änderungen, also ein paar Sachen wurden einfach schlichtweg weggelassen. Zum Beispiel auch, ihr Bruder kommt ja dann gegen Ende der Geschichte, kommt ihr Bruder ja dann mal nach Mansfield Park und so. Das wurde irgendwie, das kam alles gar nicht vor. Der war irgendwie.
Das kam gar nicht vor.
Der war nicht existent. Also, wir haben es einfach mal rausgestrichen aus dem Buch. Genau. Ich meine, aus der Verfilmung, zugegebenermaßen muss man sagen, er spielt, also, das hat auch jetzt der Geschichte an sich keinen Abbruch getan. Also, man hätte ihn nicht erwähnen müssen.
Erinnert die Geschichte nicht. Ja, erinnert die Geschichte gar
eben,
nicht.
Also, der kann eben auch eben nicht vorkommen. Das ist eigentlich ganz schlimm, dass sowas fällt einem irgendwie erst dann auf, wenn er dann halt nicht vorkommt. Und also der findet gar nicht statt, aber es wurden ein paar entscheidende Sachen geändert, vor allen Dingen in Bezug auf die Familie und den Vater. Also grundsätzlich fand ich es zum Beispiel sehr, sehr schwierig, dass der Vater, den wir hier gezeigt kriegen, also der ist ja eine schwierige Persönlichkeit, das haben wir ja im Buch auch schon so, dass das eben jemand ist, der tendenziell eher zu streng ist als zu weich und der auf der sehr viel Wert auf Etikette und sowas legt, das haben wir hier auch, aber hier hast du den ganzen Film durchweg und nicht nur beim Vater, aber vor allen Dingen auch beim Vater, diese sexuelle Komponente, dass er eben eigentlich, man hat so das Gefühl, der will eigentlich mit Fanny schlafen und das ist immer so, du hast ganz viele Momente, finde ich, wo es so richtig creepy ist. Ja, also,
Findest du? Total,
ich fand das total schrecklich. Es gibt so ein oder zwei Szenen, da umarmt er sie und da denkst du nur so, also und auch die Kommentare. Also es gibt eine Szene, da geht es ja darum, dass Edmund sagt dann, ja, und Fanny, also da kommt der Vater aus.
Ja, also objektifiziert sie, ja, das ist
ja, aber Fall. Danach gibt es die Szene, also so nach, aber wie er dann von ihr spricht und auch wie er guckt. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich finde es ganz schlimm. Ich finde es zum Teil sehr sexuell aufgeladen, sehr lüstern. Also einfach auf eine Ebene, wo man sagt, nee, so kannst du nicht. Also es hat schon was Inzestuelles fast, weil es ist ja eigentlich auch die Vaterfigur. Und ich finde das ganz, und dann umarmt er sie und man merkt so, ja, also er toucht sie so ab. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und also nee, das ging für mich gar nicht.
Das ist mir nicht so aufgefallen.
Ja, okay. Also krass, aber ich habe das total anders gelesen als du dann. Also das fand ich wirklich sehr schwierig.
Also ich fand Harold Pinter als Sir Bertram auch, Thomas Bertram auch, er war schon, hatte schon creepy Züge, das ist schon wahr.
Also bei mir war
ich
das weiß, vor allen
ich habe gesehen, dass er sie sehr stark als Objekt sieht. Gerade dass sie dann so sagt, ja, okay, ich habe eine eigene Meinung.
Richtig, die Szene mit Edmund, von der ich gesprochen habe, wo Edmund eben besteht,
genau,
sie hätte halt auch Beauty of Mind, ja. Und er so, ja, sie sieht halt ganz passabel aus, so. Super.
Es ist, ja, genau. Ja, das auf jeden Fall, das stimmt, ja. Also das ist
das eine. Und dann aber auch die ganze Geschichte mit Sklaverei und so. Also wir haben ja die kurze Erwähnung von Sklaverei im Buch, da haben wir uns ja länger auch schon drüber unterhalten. Und hier wird es halt...
Die hat vielen größeren Stellenwert.
Bitte?
Ja? Die hat viel, viel mehr Stellenwert.
Richtig,
Film,
es wird aber auch geändert. Also es ist ja so, dass zum Beispiel auch der Bruder, der große Tom, gell? Oder? Dass der große Bruder da ein bisschen weicher gezeichnet wird, als er es verdient. Denn der kommt ja vor dem Vater nach Hause und wir wissen, der kommt heim, weil er keinen Bock mehr hat und einfach trinken und saufen will und sich ein schönes Leben machen. Und hier im Film ist es aber so, dass impliziert wird, dass er im Grunde geflohen ist aus Antigua, weil er die Umstände da nicht mehr ausgehalten hat. Und Fanny entdeckt dann, während Tom dann von seinem Saufgelage halb tot bei denen da ja liegt und sie ihn da versuchen wieder aufzupäppeln, entdeckt sie eine Art Tagebuch oder Zeichenblock, wo er halt gezeichnet hat in Antigua und da sieht man eben Zeichnungen drinne von den Dingen, die er in Antigua gesehen hat, nämlich wie Sklaven von den Weißen, also wie schwarze Sklaven von den Weißen Herrschern, den Nachbarn eben vergewaltigt werden, geschlagen werden, gefoltert werden, wo Sklavenmädchen, auch sehr junge Sklavenmädchen, der weißen Obrigkeit sexuell gefällig sein muss und da hat er noch Bilder gemalt, wo die eben aufgehängt werden und irgendwie wie nur so Vieh behandelt behandelt. Also du hast beide Seiten und dann hast du aber auch eine Zeichnung, wo man eben dann den Vater sieht, der eben ein junges schwarzes Sklavenmädchen vor sich knien hat und vermutlich soll sie ihm gerade einblasen. Also so habe ich das interpretiert. Es ging auf jeden Fall um sexuelle Gefälligkeiten in irgendeiner Form und sie sieht das. Ja. Also sie sieht diese Zeichnung. Ich meine, man hat ja keine Fotos in dem Sinne, ja, deswegen, das entspricht ja mehr oder minder so Fotos. Das ist im Grunde wie so eine Art Tagebuch eben, dieses Tom. Und sie ist natürlich völlig schockiert, also Fanny, was verständlich ist, weil das ja natürlich einen Kontext gibt und auch den vermeintlich auf einen Podest gestellten idealen Vater in einem völlig anderen Licht dastehen lässt, ja. Und sie ist, diese ganze Komponente, die haben wir im Originalbuch nicht. Und das wird hier dazu erfunden. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie ich das finde, weil ich finde das eigentlich ganz clever gemacht von der Erzählweise, wie es erzählt wird. Also wenn man so einen Handlungsstrang reinbringen möchte in einen Film, finde ich das so schon ganz clever gelöst. Weil es wird nie konkret ausgesprochen oder so, sondern man hat nur diese Szene von Fanny, die halt dieses Buch findet. Aber es ist natürlich so kein Austin. Und es stört mich, weil es nicht im Austin-Buch drin ist. Aber als Erzählstrang für eine Nicht-Austin-Verfilmung finde ich es schon wieder clever.
Okay, was stört dich denn aber sicher auch, das Queerbaiting von Mary Crawford.
Das ist eine Szene. War das wirklich Queerbaiting? Ich habe da wirklich kurz gestanden und war mir nicht ganz sicher. Also man muss sagen, es gibt eine Szene, da...
Es ist schon sehr hoch.
Ja, vor allen Dingen, ich musste nur so lachen, denn, also die beiden, die sind unterwegs und dann fängt es an zu regnen. Und dann rennen sie nach Hause zu Mary, weil Marys zu Hause da ist halt...
Stimmt, das auch, aber ich meine sogar noch eine andere.
Ach so, ja, aber lass mich kurz zu Ende zählen. Und dann rennen sie heim und dann müssen sie sich aus den Klamotten schälen und dann hilft Mary... Fanny, sich aus den Klamotten rauszuschälen, weil die haben ja auch so Korsetts und so ein Kram an. Und dann toucht sie so an und hilft ihr. Und aber ich sag antatschen, weil nämlich man merkt, dass Fanny sich echt unwohl fühlt und versucht, sich so von ihr zurückzuziehen und eben keine Hilfe will, aber das nicht wirklich konkret sagt. Und Mary ist es egal, die toucht sie weiter an. So, das war die Szene, wo ich einen sehr starken lesbischen Vibe gekriegt habe.
Ja, und ich dachte aber auch noch an die Szene, wo sie, wo ich auch dazu getwittert habe, dass es wie wenn zwei Frauen quasi auf einer Party sich küssen, um einen Mann zu beeindrucken, nämlich dort, wo sie die, wo sie mit, also wo Fanny mit Zeugs, mit,
mit Zeugs?
Was? mit Mary quasi die, das war in dem Film, ich verwechsel das nicht, genau, die, wo sie mit Mary quasi die ihre ihr Text lernt fürs Theater und dann muss sie ja quasi so spielen, als wäre Fanny ja der männliche Part und Fanny steht so da und liest einfach einen Text ab und Mary geht da um sie rum, betatscht sie hinten dran und Edward guckt da die ganze Zeit
aber
zu.
Lustig.
Und man merkt, dass so richtig geht, wie er so, weißt du, ne, wenn er nackt gewesen wäre, wüssten wir ja, dass er zum Ständer gekriegt hat, weil wir dann so, okay, ja, danke.
Oh Gott, die Leute, die uns zuhören, die werden schon die Krise kriegen. So redet man über Austin nicht. Es ist...
Entschuldigung, aber so wurde es dargestellt.
Ich habe...
Wir wissen ja auch schon seit Schutz und Vorurteil, dass Colin Firth auch gesagt wurde, guck, es hätte
da war schon eine Regieanweisung, genau. Na, es war so, diese Szene habe ich tatsächlich nicht ganz so, also es hatte sexuellen Vibe, das stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja. Ich habe das gar nicht so extrem gelesen, ich habe das eher so gelesen, dass Mary ist ja so der Typ, die ist ja sehr, sehr flirty, ich finde in alle Richtungen, ja, also männlich und weiblich. Ich habe diese Szene eher als so eine Machtgeschichte gelesen tatsächlich, so nach dem Motto, ich spiele hier ein Spielchen und zwar in beide Richtungen und mach mir hier meinen Spaß mit den Geschwistern. So habe ich das eher gelesen, also mehr als so eine Machtdemonstration und wie so eine Katze, die mit den Mäusen spielt und weniger auf sexueller Ebene tatsächlich. Aber ich kann, also die fand ich gar nicht mal so offensichtlich, da habe ich keinen so starken lesbischen Vibe gesehen, aber ich kann verstehen, wo diese Interpretation herkommt. Und ich finde ja, dass es mehrere solche Szenen im Film tatsächlich gibt. Für mich war es vor allen Dingen die Szene, wo die beiden da halt nass standen und sich aus den Klamotten geschält haben. Ich meine, gut, gerade auch wenn du nass bist, dann hast du nackte Haut und so, dann liegt es auch ein bisschen näher. Also offensichtlich brauche ich es, offensichtlich. Aber das stimmt schon, ja.
Also es war, ich fand, sie war halt extrem touchy, aber ich lese hier auch gerade auf Wikipedia, dass die Regisseurin dazu gesagt hat, Rosewa claimed the lesbian prison was definitely in the book due to Miss Crawford's worldly character, through a method she chose, meant it's work because she knew she could indulge herself in a couple of scenes.
Ja, also eben, das ist ja dieses Spielen einfach mit diesen ganzen Dingen, oder?
Ja, aber denkst du, dass Mary Crawford bisexuell oder sogar
Nein,
homosexuell?
Ich glaube tatsächlich, Mary Crawford ist einfach nur ein Troublemaker, wie man so schön auf Englisch sagt. Und die hat Spaß, einfach wirklich so in jede Ecke so ein bisschen mal zu pieksen und zu gucken, wo kann sie einen kleinen Mini-Sturm entfachen, und dann amüsiert sie sich. Und dann sucht sie sich immer die Dinge aus, die am skandalösten sind. Ob das ein Kommentar ist oder aber wie hier jetzt eine Flirterei oder so. Ich glaube, das ist einfach, die guckt einfach, wo sie am besten Trouble machen kann. Glaube ich tatsächlich.
Das ist tatsächlich, ja. Ja, also ich habe sie ja auch nicht so gelesen, nur, ich meine, ich weiß nicht, ob Jane Austen das Konzept von Homosexualität so bekannt war.
Doch, ich glaube ehrlich gesagt, dass Jane Austen ganz schön viel wusste. Und aber das, ja, ich glaube aber nicht, dass das hier
war. Nicht schreiben konnte? Nee, ja, aber ich meine, wenn du überlegst, ich meine, Emily Dickinson war wie viel später? 50 Jahre, 70 Jahre später? Die war mehr oder weniger offen homosexuell. Also die hatte zumindest ein homosexuelles Verhältnis mit ihrer Freundin. Lass mich nicht lügen. Ja, Freundin?
Ja, keine Ahnung, ja? Ich kenne mich dazu. Ich weiß, dass sie eben als lesbische Ikone gesehen wird, aber ich kenne mich mit Emily Dickinsons Biografie zu wenig aus. Aber ich habe ja für den Film versucht, noch ein bisschen was im Netz zu finden, und auf cinema.de, das ist ja diese Zeitschrift, da gab es eine sehr, sehr schöne Kritik zu dieser 99er-Verfilmung, und da muss ich kurz mal draus zitieren, weil ich finde das so wunderschön. Also dieser Film hat am Ende, muss man auch sagen, eine Bettszene drinne. Nämlich die Szene, in der Maria mit Mr. Crawford ja schläft. Also die beiden hauen ja dann am Ende zusammen ab. Und da ist eine Szene drin in dem Film, die ganz offensichtlich nahelegt, dass die beiden Sex hatten, weil sie im Bett miteinander erwischt werden. Und da ist ja auch damals ein Aufschrei durch die Austen-Community gegangen, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, das kannst du nicht zeigen, so ganz offensichtlich, und das geht ja nicht und überhaupt. Und in dieser Kritik von cinema.de sagt nämlich der die Kritik geschrieben hat, das fand ich so schön formuliert: Fanny weiß sogar, wie Kakerlaken aussehen, was sie nur noch liebenswerter macht. Und was die prüden Eiferer betrifft, denen hätte Miss Austen sicher bedeutet, dass es Ungeziefer um 1814 schon gab. Und Sex auch. Ehrlich. Und genauso sehe ich das auch mit lesbischem Sex. Also, ich glaube, man wusste das schon. Man hat es halt nur nicht öffentlich breit getreten.
Ja, also ich meinte damit, also natürlich wusste sie es, weil das gibt es ja schon seit den Griechen. Aber ich meine, ist die ersten Aufzeichnungen so. Aber ich meinte eher so, sie hatte vermutlich kein Vorbild in ihrer Umgebung, so dass sie es halt einfach nur wusste und auch nicht darüber schreibt.
Ich persönlich finde das.
Ja, eben, dass sie das auch nicht darüber schreiben konnte. Also ich finde es jetzt gerade nicht, aber soweit ich das verstanden habe, hat bei Emily Dickinson, um auf Emily Dickinson zurückzukommen, war es so, dass sie tatsächlich wohl eine Liebesbeziehung hatte und dass die aber quasi hinterher, dass glaube ich Teile ihrer Briefe verbrannt wurde und dann später sie ihre Biografie auch geschönt wurde und quasi Teile, die ja darauf zurückschließen konnten, halt rausgestrichen wurde.
Also ich habe auf jeden Fall ein GIF gefunden, als ich gesucht habe nach Mansfield Park GIFs, um meine Kommentare auf Twitter zu unterlegen. Da ist aus der Szene, wo die dann eben beide so nass sind und sich aus den Klamotten schälen. Und da hat einer drunter geschrieben, I have a big lesbian crush on you. Und ich dachte so, okay, offensichtlich ist diese Szene also doch so gelesen worden. Naja, aber das sind so Dinge, die geändert wurden. Also ich finde, wie gesagt, um da nochmal drauf zurückzukommen, vor allen Dingen der Vater und auch so Sachen, also ich finde, es spielen viele Dinge auch eine viel stärkere Rolle. Also die Sklaverei wird nochmal deutlicher thematisiert, auch Alkoholismus, finde ich. Also Tom, finde ich, ist ja auch eine Figur, an der viel abgearbeitet wird, wie Alkohol und Spielsucht und eben dieses Verlorensein und nicht zurecht sich finden können. Armut auch, also man hat ja dann später auch die Szene, wo sie zurück zu ihrer Familie dann muss und dort zurechtkommen. Ich finde, finde, da ist auch sehr, sehr deutlich, wie dreckig es dieser Familie eigentlich geht. Und nicht nur, weil es da so dreckig ist. Und am Ende, was ich auch sehr stark fand, war das Gespräch zwischen ihr und ihrer Mutter. Es gibt eigentlich nur ein kurzes Gespräch. Da ist es ja, der aktuelle Situation ist ja da, dass ja Mr. Crawford Fanny ja gefragt hat, ob sie ihn heiraten möchte. Und sie sagt ja dann, sie weiß nicht, ob sie zusagen soll oder nicht. Und dann sitzt sie ja abends noch irgendwie im Nachthemd auf der Fensterbank und überlegt und sinniert und so. Dann kommt ihre Mutter und sagt zu ihr, und das fand ich eine sehr starke Szene, dass es keine Schande ist, reich zu sein und dass sie nicht vergessen soll, dass sie, also die Mutter selber, mal aus Liebe geheiratet hat. Und mehr sagt sie nicht, aber impliziert ist natürlich, und du siehst, was daraus geworden ist. Mhm. Also, dass es vielleicht eben, dass sie bereut, dass sie aus Liebe eben den Stand gewechselt, nach unten gewechselt hat. Das ist ja auch am Anfang im Buch so, dass daraus ja wirklich ein Strick gedreht wird und dass die beiden Schwestern im Grunde ja mit ihr auch brechen, weil sie ja aus ihrem Stand heraus aus Liebe nach unten heiratet. Und das war nur dieser eine Satz, den die Mutter sagte. Mehr Szenen haben die beiden auch nicht zusammen. Das fand ich unheimlich stark. Und das thematisiert auch hier nochmal unheimlich stark so diesen Gedanken von Armut und von Ständen. Das ist aber auch etwas, was hier eine Rolle spielt. Das heißt, ich finde, es gibt sehr viele Themen in dieser 99er-Verfilmung, die sehr echt sind. Also wir haben eben nicht so dieses romantisierte Osten und sondern ich finde, wir haben sehr, sehr viel verhältnismäßig echtes Leben in diesem Film drin. Sehr viele Dinge, die wichtig sind und die thematisiert werden. Und es gibt ein Zitat, dass die Regisseurin wohl meinte, sie will eben um Gottes Willen nur keine weitere Austin-Garten-Party. Also sie möchte einen ordentlichen Jane Austen-Film machen, aber keine von diesen süßlichen Garten-Party-Dingen, die nur irgendwie auf das Liebespaar sich fokussieren, sondern es sollen auch ein paar andere Themen eine Rolle spielen. Deswegen vielleicht auch ein bisschen so der Sex, der da drin ja auch wirklich sehr deutlich vorkommt, wie eben diese Bettszene oder eben diese leicht lesbisch unterlegten Szenen und auch diese Sklaverei, die halt auf die so viel Nachdruck gelegt wird auch. Und um nochmal die Kritik zu zitieren, die ich so schön verfasst hatte, da hieß es irgendwie, der Film wäre ein leise dahinplätschender Bach voller hungriger Piranhas. Und das fand ich sehr schön getroffen.
Stimmt, das ist das. Ja, also ich finde, ja, es sind alles so Punkte. Ich finde es an sich, wie gesagt, also vom Stoff her ist es nicht mein Lieblingsbuch, weiterhin nicht. Aber ich finde, es sind halt gewisse Änderungen gemacht worden, die dem Buch jetzt, die dem Stoff an sich jetzt was Gutes tun, aber jetzt halt im Buch halt semi viel mehr zu tun haben. Es ist so ein bisschen, es ist wie Sanditon, aber gelungen.
Ja, also das heißt, als Austen-Verfilmung finden wir sie nicht gelungen, weil sie uns zu anders ist vom Originalstoff her, aber halt als nicht Verfilmung an sich, wenn man es nur so als Film sieht, unabhängig, funktioniert's.
Also ja, man muss es ein bisschen trennen vom Original. Ja, man kann sagen, es passiert nicht unbedingt darauf, sondern es ist eher eine Hommage an Mansfield Park, da finde ich es absolut okay. Ich meine, ich finde Mansfield Park vom Stoff her jetzt nicht so interessant und das ist, wie gesagt, wirklich nicht mein Lieblingsbuch. Und da haben sie halt Änderungen gemacht, die funktioniert haben, anders in der 2007er. Und ist halt irgendwie, trotzdem ist das dann aber diese Änderung so weitreichend, dass man sagen muss, das ist vielleicht dann zu viel interpretiert worden. Ich meine, es gibt ja auch die Szene, wo das da jetzt auch Sinn macht, dass sie gesagt haben, das passiert auf Jane Austens Leben. Und zwar nimmt ja Fanny den Heiratsantrag von
Mr. Crawford an. Was sie im Buch auch nicht macht.
Macht sie nicht, das ist eine Änderung.
Und das finde ich aber eine gravierende Änderung tatsächlich.
Ja, und am nächsten Tag löst sie ja die Verbindung direkt wieder. Und das ist ja, ich habe mich ja am Anfang gewundert, warum steht das in den Credits drin, dass es eigentlich keinen Sinn macht.
Du meinst, warum steht da, dass es basiert auf ihrem Leben, genau.
Genau, auf ihren frühen Briefen und früheren Tagebucheintragen. Das ist halt so, dass Jane Austen tatsächlich ja mit 27 mal für eine Nacht lang verlobt war. Und dann hat sie ja mit dem Nachbarsjungen, soweit ich mich entsinnen mag, man fragt mich nicht mehr nach dem Namen, ich wusste es mal, und die Verlobung hat sie ja wieder gelöst, weil sie ja eigentlich auch nur das eingegangen ist, weil sie halt ihr gesagt wurde, du, es ist deine letzte Chance, du bist jetzt 27, du bist kurz davor, die alte Jungfrau zu werden, jetzt will dich bald niemand mehr. Und so hast du mehr Connections, du hast mehr,
du bist abgesichert,
hast mehr Netzwerken. Du bist abgesichert, mehr abgesichert, als sie danach war. Und sie konnte aber dann nicht mit sich leben. Und am nächsten Tag tatsächlich die Verlobung direkt wieder gelöst. Und bei Fanny wirkt es ein bisschen komisch, dass sie das macht. Also ich meine, sie hat ja schon so vorher so stark gezweifelt und dann plötzlich sagt sie ja, um dann wieder nein zu sagen.
Aber das ist aber ich finde, das ergibt hier insofern Sinn, weil wir hier die, also hier haben wir ja diese Geschichte mit der Mutter, die eben sagt, es ist keine Schande, reich zu sein und es ist keine Schande, nicht auf Liebe zu heiraten. Und da ist sie so. Und sie ist halt auch außerhalb der Mansfield Park Welt. Sie ist halt jetzt bei ihrer Mutter und ihr wird den wirklich direkt vor Augen geführt, wie schlimm das sein kann, nicht nur arm zu sein, sondern auch noch mit einem Typen zusammenzuleben, den man nicht liebt und der einen eigentlich auch, übrigens der Vater war auch sehr creepy. Ich finde, der war auch sehr sexuell motiviert. Ich weiß nicht, ich habe die alle sehr sexuell gelesen, diese Männer. Es war alles, hatte alles sehr inzestuöse Züge alle. Aber naja, auf jeden Fall.
Auch Edward?
Edmund? Nein, weil ich mochte Andrew Lee Miller.
Edmund ist eigentlich die unsexuellste, das ist die unsexuellste Figur.
Ja, die eigentlich aber der ist immer so, unsexy und sexy. Also sagen wir so, es gehört
das
viel dazu,
ich ja, deswegen
Andrew
mag ich
Miller
den
als
ja
unsexy als zu spielen. Aber Andrew, er hat es wohl hingekriegt. Naja, nee, die Figur ist anders angelegt. Also die ganze Beziehung zwischen Fanny und Edmund ist ja sehr, sehr platonisch gehalten, einfach die ganze Zeit. Man merkt, dass Fanny in ihn verliebt ist aber andersrum ist es wirklich nur eine brüderlich-schwesterliche Beziehung. So ja, lange, bis dieser Switch im Kopf bei Edmund eben ist und er sagt, oh, ich bin doch in sie verliebt.
Und das ist ja genau das, was ich ja, also das haben sie im Film ein bisschen besser gemacht, weil es gibt ja einen angedeuteten Kuss vorher, wo er vorher abbricht.
Ja,
ne?
Aber ich finde, aber das ist so, aber also ich finde, das ist zu einem Zeitpunkt in dem Film, wo er schon anfängt, sich bewusst zu werden, dass er ein bisschen in sie verliebt ist. Aber davor, finde ich, war es schon sehr platonisch.
Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber das haben sie besser eingeführt, weil bei Jane Austen wirkt es, ich kann mir nicht helfen, für mich wirkt es bei Jane Austen, es ist ja eine Nacherzählung. Ne? Wir haben ja bei Jane Austen immer so den Hauptstrang und dann gibt es meistens auch so ein Kapitel, wo sie nacherzählt. Ne? Das hatten wir in Pride and Prejudice, das hatten wir, glaube ich, auch in Sinn und Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft und Gefühl, sorry. Ja, genau. Auf jeden Fall ist das tatsächlich nur in der Nacherzählung von Mansfield Park ja drin, dass er irgendwann mal sagt, jetzt, okay, jetzt ist genug Zeit vergangen, jetzt habe ich mein armes Herz, hat sich jetzt überwunden von Mary Crawford und ja, also wer war schon immer da und immer verlässlich? Ach, Fanny, nehme ich doch Fanny zur Frau. Und das fand ich
also ganz so einfach ist es, also nein, das ist ja mehr so ein, ach, die ist halt da, dann nehme ich sie halt. Nein, es ist mehr ein, mir fällt es wie Schuppen von den Augen.
Na, komm mal.
Ideale Frau,
die ich immer
schon geliebt habe.
Das kaufe ich ihm nicht ab.
Ja, okay.
Das ist warum ich einfach Edmund Bertram nicht mag. Weil ich den lazy finde.
Aber
ich
wie
so
viele dieser Trope vom besten Freund oder vom guten Freund hin zum Liebhaber. Das ist doch ein ganz klassischer Trope, den du immer wieder findest. Aber warum ist der just hier für dich so unglaubwürdig? Den gibt's doch in so vielen anderen Verfilmungen und Büchern und so auch.
Das ist mir, also ich meine, die wachsen ja.
Auf Friends
ja, also
to Lovers, das ist doch hier, Hashtag. Ja.
Ja, ich weiß, dass es ein ganz häufiger Trope ist. Und ich finde ihn meistens, also es ist ja auch meistens so, ne, das Außenseitermädchen, oh, strebt nach dem
Aber Punkt, weißt du, welches
Pärchen
total gut funktioniert von Friends to Lovers? Anne of Green Gables und Gilbert Blythe. Ich liebe dieses Pärchen. Ich liebe sie so sehr. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich das so gerne mag, diesen Trope.
Die kenne ich gar nicht. Sollen wir jetzt kennen?
Ich finde es immer so schwierig. Also das ist immer noch eine meiner aller liebsten Romanreihen. Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables Reihe. Und ich weiß aber nicht, ob ich das genauso lieben würde, wenn ich es jetzt als Erwachsene nochmal lesen würde, weil das waren die ersten Bücher, die ich mir mit meinem eigenen Taschengeld zusammengespart habe und selbst gekauft habe. Und als Jugendliche habe ich angefangen, oder als Kind habe ich angefangen, die zu lesen. So mädchentypische Backfischjahre. Und noch vor Austen. Das war sozusagen der Precursor zu Austen. Und da ist es eben aber auch so, dass die als beste Freunde anfangen und dann eben später zu einem Paar werden. Und da funktioniert es auch. Also ja, schwierig dann.
Ja, also ich meine, der Drop kann funktionieren und ihr wisst das sicherlich auch, dass das im richtigen Leben auch passieren kann. Das möchte ich gar nicht abschreiten, aber ich finde es halt irgendwie, es gibt mir zu wenig Indikatoren im Buch und im Film machen sie es ein bisschen besser, indem sie es schon mal vorher mal zeigen, bevor er dann sagt so, oh, Fanny, ich habe dir was zu sagen, ich liebe dich, ja, ich liebe dich auch. Nein, nein, ich liebe dich
Aber da muss ich ja
anders.
genau, da muss ich nämlich auch sagen, ich fand ja die Szene sehr bezeichnend. Es gibt eine Szene auf dem Ball, da unterhalten sich Edmund und Mary Crawford und dann sagt Mary Crawford, und das ist auch wieder diese Spielerei, diese Katz-und-Maus-Spielerei, die sagt es, um zu provozieren. Die sagt dann nämlich zu Edmund, ja, aber du liebst doch Fanny. Und dann sagt er, natürlich liebe ich sie. Mit so einer Selbstverständlichkeit, wo du daneben stehst und sagst, oh mein Gott, hat er eben gesagt, er liebt sie. Und dann sagt er aber im gleichen Atemzug weiter. Aber es gibt so viele verschiedene Formen von Liebe, wie es Momente in der Zeit gibt. Und das fand ich aber so ein schönes Zitat auch. Ich fand, und ich so, ja, aber das sagt im Grunde, sagt er hier ja, ich liebe sie als Bruder und nicht
Ja, eben.
als
Also das,
Liebhaber. Ja.
ja, eben. Und deswegen ist, finde ich halt dieses Ende immer noch so, boah, was hat irgendwie für mich, es gibt einfach zu wenig Andeutung, wo ich sagen kann, okay, ich kann ihre Liebe nachvollziehen. Ich meine, ja, Fanny ist in ihm für immer und ewig in ihn verknallt. Das ist klar. Der ist für sie als großer Bruder angefangen und ist zum Liebesinteresse, zum Love Interest geworden. Ja, verstehe ich alles. Aber ich meine, dass er dann plötzlich, oh, ja, sie ist jetzt auch
Naja,
da.
aber ich meine,
Oh.
das es ist ja auch sehr stark, Mansfield Park ist ja auch eine sehr stark eine moralische Parabel. Also wir kriegen ja hier vor Augen geführt, dass die einzigen beiden Charaktere, die sich moralisch einwandfrei verhalten,
Sind
nämlich,
Geschwister?
naja, nee, nicht nur das, aber die beiden einzigen Charaktere, die sich moralisch einwandfrei verhalten, sind die beiden, die sich am Ende auch
Ja.
verdienen. Das heißt, die belohnt werden die, die moralisch einwandfrei
Hm.
sind. Und das sind nun mal die
Aber
beiden. Und die kriegen sich dann
müssen wir
irgendwann.
nicht. Aber ich meine, ist das nicht, also mal jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht creepy, wenn du mit deinem Cousin
Aber
wie
das ist ja zum
Geschwister
Beispiel
auch
was, was ich
wärst?
glaube, das ist tatsächlich in der Zeit noch sehr viel ungewöhnlicher, also sehr viel gewöhnlicher, denn
Ja.
deswegen, das habe ich ja gesagt, das finde ich so schön. Das kriegen wir auch am Anfang des Romans, dieses Gespräch mit dem Vater, der dann
Ja,
sagt, ich
genau.
weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir uns jetzt hier die Cousine ins Haus holen. Ich meine, es wäre nicht die erste Cousin- und Cousinengeschichte, die am Ende so ausgehen würde, dass die beiden heiraten. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und die Mutter dann so sagt, ach, so ein Quatsch. Die beiden wachsen als Geschwister auf und Geschwister, also und die haben dann so ein Verhältnis zueinander, dass das nie umschlagen wird in romantische Liebe, weil sie sind dann wie Geschwister, wie Bruder und Schwester. Und der Vater noch so, ich weiß ja nicht. Naja, und die Mutter so, ach Quatsch, die kennen sich viel zu gut, als dass sie sich wirklich ineinander verlieben könnten. Was ich übrigens auch ein sehr schönes Argument finde. Und dann geht ja die Story los und am Ende ist es ja dann doch so, dass die beiden sich kriegen und der Vater doch recht gehabt hat. Aber offensichtlich ist das ja was, was es also öfter mal gegeben hat zu dieser Zeit. Oder dass irgendwelche Mündel ins Haus genommen werden und dann irgendwie sich jemand in dieses Mündel verliebt. Also gibt es ja auch öfter mal als Story. Aber also es scheint nicht so ungewöhnlich gewesen zu sein. Und aber offensichtlich scheint ja Austen auch irgendwie das als ein bisschen leicht problematisch zu empfinden selbst, sonst hätte sie ja diesen Dialog dem Vater und der Mutter nicht in den Mund gelegt am Anfang der Geschichte, oder?
Sie hat es ja selbst mitgekriegt, ne? Ihr Bruder hat ja ihre Cousine geheiratet.
Das habe ich nicht mitgekriegt, tatsächlich. Habe ich nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass das so gewesen ist. Aber das erklärt vielleicht auch
Sie
einiges.
hatte diese, sie hatte diese Cousine gehabt, die ja diesen Franzosen in erster Ehe hatte, der ja dann durch die Guillotine geköpft wurde. Elisa,
Ach, und dann war sie Witwe?
Moment. Die war
Und
Witwe.
dann?
Genau. Genau, und dann hat sie ihr Bruder Henry hat sie quasi geheiratet in zweiter Ehe.
Okay.
Das ist
Wenn
mir
das nicht
irgendwie
vielleicht auch
noch
eine vertuschte
geblieben.
Kritik an an ihrem Bruder und ihrer Cousine war, oder der Cousine war, ich weiß es nicht.
Also das war Elisa Cuthbert, Comtesse de Fuillidé, née Hancock. She believed to be an inspiration of Austen's work, such as Love and Friendship, Henry and Elisa, Lady Susan and Mansfield Park. Lady Susan ist auf ihr quasi passierend und sie hat den Bruder Henry Thomas Austen um 1779 geheiratet, nachdem ihr Mann 1794 durch die Guillotine starb.
Okay. Aber so sehen wir halt, dass auch immer wieder doch biografische Züge natürlich auch mit in die Romane einfließen. Ob jetzt positiv oder negativ, lassen wir mal dahingestellt sein. Ja, und ich habe noch eine Frage, und zwar, wie findest du, dass in diesem Film immer wieder die vierte Wand durchbrochen wird? Das heißt, wir haben ja hier Fanny, also die Schauspielerin, die ja dann wirklich auch in die Kamera reinguckt und mit dem Zuschauern kommuniziert.
Nicht schlimm, ehrlich gesagt.
Okay, das hat dich nicht gestört. Mich auch nicht. Ich fand, das passte ganz gut. Und das haben wir auch öfter mal in Osten-Verfilmungen. Man muss ja der Fairness halber...
Und auch ihr Schreiberei übrigens, auch so eine Referenz an Jane Austens Leben. Sie am Anfang liest sie mir vor von der Geschichte, sie hat ja die Geschichte geändert, also die Zeitgeschichte geändert, ne, und hat, ne, so, das ist die Geschichte von einer eingenommenen Historikerin. Das ist halt genau das, was, das ist ein kleines Büchlein, das habe ich hier zu Hause. Ist aber allerdings gerade eingepackt. Das hat Jane Austen als Jugendliche geschrieben. The History of durch die Augen einer eingenommenen Historikerin. Und hat sie halt zu einzelnen Figuren der tatsächlichen Zeitgeschichte hat sie irgendwie Sachen erfunden. Das müssen wir irgendwann in Jugendwerken auch noch besprechen. Kommt dann ganz am Ende der Hauptwerke. Auf jeden Fall, das ist auch noch eine Referenz auf Jane Austens Leben.
Okay. Siehst du, die Referenz ist mir entgangen, weil ich es tatsächlich nicht mal auf dem Schirm hatte, dass sie das geschrieben hatte. Okay, ja, also ich finde auch, dass es funktioniert, und es ist ja auch ein Deal-Kniff, den wir ja auch öfter mal in anderen Filmen haben, auch in anderen Austen-Verfilmungen. Ich erinnere nur an die Emma-Verfilmung mit Gwyneth Paltrow, wo es ja auch so ist, dass sie tatsächlich schreibend am Schreibtisch öfter mal direkt in die Kamera auch reinspricht. Und dann muss man ja auch sagen, Mansfield Park, das ist jetzt die Verfilmung von 99, das ist zwar Ende 99, aber die ist natürlich auch in den Nachwehen dieser Austen-Mania gedreht. 95 war die große Pride and Prejudice-Verfilmung mit Colin Firth. Im Zuge dessen haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass ganz, ganz viel Austen einfach gedreht wurde. Viele von den Verfilmungen oder Adaptionen, die wir besprochen haben, sind halt 90, 95, 96, 97, 98 und so weiter. Und hier haben wir eben 99 eben auch so einen Austen-Film, der, obwohl es schon fast 5 Jahre jetzt oder 4 Jahre nach der großen Pride and Prejudice-Aufregung ist, ist es immer noch so im Zuge, am Ende der Welle der Austen-Mania. Also das sieht man, finde ich, auch.
Auf jeden Fall. Also es ist hauptsächlich ein Grund, warum das getrieben
wird. Ja. Und dann möchte ich noch 2 Sachen erwähnen für diesen Film. Und zwar, ich war ein bisschen amüsiert am Ende. Zum einen haben wir am Ende ein kurzes Tableau bekommen der ganzen Darsteller, die einmal so kurz einfrieren wie auf einem gemalten Gemälde. Aber wo ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln musste, und das ist im Buch ja auch nicht drin, wenn ich mich richtig entsinne. Also ich habe dann zwischendurch die Verfilmung gesehen und dachte, war das so im Buch? Ich habe so, war das so im Buch? Also ich habe dann echt versucht, mich zu erinnern und einiges tatsächlich vergessen. Aber am Ende ist es ja so, dass dann der Vater sagt, dass er hätte so nach dem Motto, ich habe aus meinen Sünden gelernt, und er würde ja jetzt nicht mehr im Sklavenhandel machen, sondern in Tabak. Und ich dachte, willst du mich gerade verarschen, das sind doch auch Sklaven. Also natürlich macht er in Tabak, aber damals war halt Tabakhandel auch durch Sklaven. Also er ist nicht mehr direkt Sklavenhändler, aber er unterstützt ja immer noch den Sklavenhandel damit. Und ich dachte, ich dachte so, wollt ihr mich hier alle jetzt veräppeln oder was? Also ich hab mich ein bisschen veräppelt gefühlt, aber
Connection habe ich nicht gemacht.
Ja, im Buch war natürlich so, also das sollte natürlich für den, sagen wir mal, für den in Anführungszeichen normalen Leser oder das normale Publikum, so war das ja dann mehr so ein, er hat aus seinen Sünden gelernt, und ich so, nee, hat er nicht. Also das fand ich so ein bisschen sehr ironisch am Ende. Und
das, ja.
Und was ich übrigens auch sehr schön fand, das haben wir auch in der 2007er Verfilmung, aber hier in der 99er Verfilmung ist mir das sehr, sehr deutlich aufgefallen. Nämlich, was mir das aufgefallen ist in diesem Film noch sehr viel mehr, dass sie immer den vollen Namen sagen, dass sie fast immer sagen Fanny Price. Also sie sagen, oder Fanny Price, sie sagen selten mal nur Fanny oder Fanny, ich sag Fanny, egal. Und aber immer den vollen Namen. Und ich finde, dass sie diesen vollen Namen, und übrigens bei Mary Crawford auch, sie sagen immer Mary Crawford und niemals nur Mary oder so. Also, und das führt ja auch dazu, dass so ein bisschen der Abstand zwischen den Leuten irgendwie noch deutlicher wird. Vor allen Dingen zwischen Fanny und ihrer Familie. Denn ich finde hier, aber noch viel deutlicher in der 2007er-Verfilmung, aber vor allen Dingen auch hier, wird ja immer wieder sehr deutlich gemacht, dass sie eben weniger wert ist, dass sie unter ihnen steht, dass sie mehr, sie wird so ein bisschen so, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon, als wir über den Roman gesprochen haben, sie wird so ein bisschen wie Aschenputtel behandelt. Also mehr oder minder eine bessere Angestellte und eben nicht Familie. Und da gibt's ja auch die Szene mit dem Vater, wo am Anfang eben gesagt wird, und sie muss sich bitte, und sie ist was, also sie müssen darauf achten, sie ist was, also die, seine Kinder sind was Besseres. Sie stehen höher in der Hierarchie. Und das sagt der Vater am Anfang des Films, und es wird auch sehr, sehr deutlich gemacht durch den Film hinweg.
Ja, das kann gut sein. Also mir ist es tatsächlich jetzt nicht so aufgefallen, was mir dann eher bei 2007 in der Verfilmung aufgefallen ist, dass Fanny mehrmals sagt zu Edward, euer Vater, nicht unser Vater, weil sie so, um sich quasi ganz klar abzugrenzen, dass Sir Thomas Bertram nicht ihr Vater ist und auch nicht aus dieser agiert.
Also so grundsätzlich, glaube ich, können wir zusammenfassen. Also hast du noch was zum Film, was dir noch irgendwie wichtig wäre, oder?
Ich überlege gerade, aber ich glaube es eigentlich nicht.
Also vieles kommt ja dann auch, wenn wir über die verschiedenen Verfilmungen sprechen, auch im direkten Vergleich. Ich denke, wir können zusammenfassend sagen, ich kann sagen, was mir am Film tatsächlich gut gefallen hat, ist, dass so moderne Themen oder dass viele Themen einfach hier mit reingenommen worden sind, die helfen, es interessanter zu machen für den Zuschauer. Ob das jetzt die Thematik von Armut ist oder von sozialen Hierarchien oder von Sklavenhandel, auch eine moralische Instanz natürlich, etc., etc. Also das funktioniert ganz gut. Deswegen fand ich den Film an sich auch unterhaltsam. Ich fand zum Beispiel auch, dass der ganz gut besetzt war. Ich fand sie sehr gut als Fanny Price, muss ich wirklich sagen. Auch wenn es natürlich eine sehr viel weniger, sagen wir mal, demütige Fanny Price war, als wir das im Originalbuch kennen. Also das hat ganz gut für mich funktioniert alles. Und von der Besetzung her auch und auch von der Optik. Also für mich ist Fanny Price eben auch ein dunkelhaariges Mädchen und eben kein blondes, wie wir dann in der 2007er-Verfilmung haben, um jetzt mal ganz banal aufs Äußere zu gehen. Aber das ist eben ganz simpel der Film Mansfield Park. Wenn ich jetzt aber mir das Ganze anschaue als eine Austen-Verfilmung, dann muss ich sagen, ist es nicht gelungen.
Also wie gesagt, also man muss es wirklich stark trennen vom Originalstoff. Es ist schade, weil, also ja, es tut, ich finde, es macht das Konzept Mansfield Park interessanter, der Film, durch seine Änderungen. Manche davon sind natürlich auch ein bisschen übertrieben, also die ganzen homoerotischen Szenen finde ich jetzt so ein bisschen, hätten die sein müssen, haben die gepasst, oder ist das nur reißerisch? Finde ich immer sehr, sehr, ja, hinterlässt mir jetzt ein bisschen Geschmäckle, aber grundsätzlich fand ich die Sachen und die Andeutungen, die sie vorher eingeführt haben, das hat schon funktioniert, aber es ist halt dann nicht mehr genug Canon. Also es ist nicht mehr zu weit weg vom Original, dass man sagen kann, dass es eine 1-zu-1-Verfilmung ist. Aber es ist nicht, dass ich mich störe, dass es in Jane Austen 6 drin ist. Also wir haben immer in 6 in Jane Austen.
Wenn auch nicht ganz wir so offensichtlich wie hier, es ist schon sehr, sehr deutlich.
Nicht so plakativ,
hier,
ja. Nicht so plakativ.
Also es wird immer gesprochen von dem, was ich jetzt gelesen hatte, wird immer gesprochen von der Coitus-Szene. Und ich so, was? Habe ich was verpasst? Also die kommen ja dann halt.
Sie ist ja wirklich sehr kurz.
Ja, und vor allen Dingen, also das wird nicht so offen, also so offensichtlich ist das dann nicht. Die kommen halt rein und die liegen zusammen im Bett, ja. Und es ist schon deutlich. Aber ja, aber ich meine. Ja. Hallo? Aber gut, es war 99, das war vor der, wir haben halt jetzt auch die Verfilmung, die wir gesehen haben, wo das auch mal drin vorkam, die waren aber alle nach 99, also das war schon eines der allerersten. Ich kann schon verstehen, warum hier der Aufschrei groß war, aber also Coitus habe ich da keinen gesehen. Also so deutlich und so lang war diese Szene nicht.
Also es war nicht so, wie ihr euch das vorstellt mit Headshot. Und
nein, die kommen ins Zimmer rein, die beiden liegen zusammen im Bett, schrecken auf und sitzen dann halt einfach nur im Bett. Aber ja. Toll.
Das war's. Ja.
Mehr ist also, nicht. Ja. Und dann sagt halt noch, Maria sagt dann noch ganz verzweifelt, das fand ich übrigens hier auch sehr schön getroffen, weil man diese Verzweiflung so schön gesehen hat. Gerade auch in dieser Szene sagt dann noch ganz verzweifelt, was soll ich machen? Ich komme nicht raus aus dieser Ehe.
Das sagt sie aber zu Edmund.
Ja, genau. Aber sie fühlt sich halt so gefangen. Sex, genau,
geht wieder
richtig,
raus. Ja. Ja. Aber ganz, können wir mal über diese Figur Mariah Bertram reden? Sie wird ja von ihrem Vater im Vorfeld gefragt, so, hey, es ist kein Problem, wenn wir die Verlobung lösen, weil der Typ ist jetzt, Mr. Rochefort ist jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Alm etc. Und sie sagt, nö, ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen.
Für das Geld, sagt sie ja halt explizit.
Für das Geld.
Genau.
Das sagt sie explizit so. Und dann hinterher jammert sie bei Edmund, ja, ich muss ihm mal fremd gehen, weil ich da nicht rauskomme.
Ja, aber ich glaube, das ist so eines von diesen Theorie- und Praxisdingern. Also sie sagt, dass sie heiratet, um einfach, also sie, es gibt ja mehrere Gründe. Also zum einen erfüllt sie natürlich auch eine Pflicht ihrer Familie gegenüber damit. Auf der anderen Seite möchte sie aber auch, dass es ihr persönlich gut geht. Und sie möchte im Luxus leben und sie möchte irgendwie Bälle in London erleben und in der Society sein und so weiter. Wird ja, ja auch im Film öfter gesagt, das kriegt sie ja auch. Und ich glaube, dann stellt sie aber einfach fest, dass diese Priorität, die sie gesetzt hat, nicht das aufwiegt, was sie dazu auch bekommen hat, nämlich diese Ehe mit einem Mann, den sie nicht liebt. Und sie fühlt sich gefangen in dieser Ehe. Und ich glaube, das hat sie unterschätzt von Anfang an. Sie hat halt gedacht, dass das andere für sie wichtiger ist. Und deshalb möchte sie das. Und hat dann aber festgestellt, im praktischen Alltag, dass es eben doch nicht geht. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein Theorie- und Praxisding.
Okay, das gebe ich ihr, aber ich muss sagen, mein Mitleid hält sich da in
Krieg. Ja, meins auch. Vor allen Dingen, man sieht ja auch, ich meine, sie wird ja auch als moralische Instanz, wird sie ja auch abgefragt im Roman, wo ja auch der Vater sagt, was habe ich gemacht? Ich habe 3 Kinder, die haben gute Manieren, aber sind moralisch korrupt. und nur Fanny und eben Edmund eigentlich haben eigentlich das erreicht, was ich gerne wollte, und das kann ich nicht mir zuschreiben. Also ja. Das ist sehr, 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 sehr schwierig.
Ja, gut, dann wollen wir mal zur 2007er Verfilmung.
Also auch darüber gibt es nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Die 2000, also gab es nicht so viel Hintergrundsachen, die man finden konnte. Man weiß, also die Verfilmung ist von 2007 und ist für ITV gemacht worden, also ein Fernsehfilm. Im März 2007 ist er eben in Großbritannien ausgestrahlt worden, im Zuge von der sogenannten Jane Austen Season. Also da wurden verschiedene Adaptionen eben gezeigt. Es wurde vor allen Dingen in Newby Hall in North Yorkshire gefilmt. Auch das natürlich wieder Plätze, haben wir ja drüber geredet, die nicht so ungewöhnlich sind für Ostdrehs.
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist auch eher ungewöhnlich, weil
North Yorkshire schon, ja, das stimmt. Aber Newby Hall, doch, glaube ich. Doch, das eher schon.
Also das ist alles im Norden, aber mir kommt jetzt gerade in den Sinn, ist nicht so, dass Darcy im Lake District lebt? Das ist ja auch nördlich.
Das weiß ich nicht.
Also nicht alles ist quasi immer im Süden, aber das meiste bei Jane Austen liegt im Süden. Also geografisch.
Dann haben wir den Regisseur Ian B. MacDonald, den ich tatsächlich von nichts anderem kenne. Und auch die anderen Dinge, die er gemacht hat, kenne ich jetzt nicht so wirklich. Aber er hat eben diesen Mansfield Park TV-Film gemacht. Das ist, glaube ich, auch mit so das Bekannteste. Und dann hat er noch so ein paar Dinge gemacht. Wayne und I'm Dying Up Here und sowas. Nicht ganz nüchtern. Shameless. Ja, sagt mir alles nichts. Shameless kenne ich noch, aber das war's. Also der sagt mir jetzt nicht wirklich was. Er aber arbeitet wohl eben auch viel fürs Fernsehen und macht eben viele Serien und auch Fernsehfilme und hat eben auch diesen Film gemacht. Und ganz bekannt haben wir hier natürlich, also wenn du weißt, man redet ja immer so von, das ist die Verfilmung mit. Ganz bekannt haben wir hier als Fanny Price eben Billy Piper. Und das ist auch immer so, wie ich von dieser Verfilmung rede oder Adaption. Ich sag dann immer, das ist die Verfilmung mit Billy Piper. Also während die andere ist immer die Verfilmung mit Johnny Lee Miller und die Verfilmung mit Billy Piper. Also das sind die zwei, an denen ich das immer so festmache. Und Billy Piper kennt man eben als britische Schauspielerin aus verschiedenen Serien, aber vor allen Dingen denke ich, die meisten aus Doctor Who. Da war sie eben Rose, eine von den Companions vom Doktor, gleich ganz am Anfang. Das heißt, als New Who durchschlug wieder im Fernsehen mit dem 9. Doktor und dem 10. Doktor eben, da war sie der Companion und da war sie sehr erfolgreich. Das war also echt so ein Straßenfeger. Sie hat danach auch noch viel gemacht, was auch noch erfolgreich war, aber ich denke, man kennt sie tatsächlich noch als Rose und da war sie eine sehr positive Figur. Und im Zuge dessen hat Billy Piper, nachdem sie so den Erfolg hatte, in Doctor Who gehabt hat und dann da aber weggegangen ist von der Serie, hat sie ganz, ganz viele Sachen angeboten bekommen und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das britische Fernsehen, ob das jetzt BBC war oder ITV oder wer auch immer, gedacht hat, alles, wo Billie Piper irgendwie draufsteht, verkauft sich wie geschnitten Brot. Ja, und das mag für Dr. Who gegolten haben, aber für Mansfield Park leider nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass sie ihr die Rolle gegeben haben oder angeboten haben, weil sie gedacht haben, ja, es ist Billie Piper, die zieht auf jeden Fall Leute an. Aber man muss leider wirklich sagen, ich finde, Billie Piper war richtig schlecht in dieser Verfilmung.
Sie hat auch gar nicht, sie hat auch gar nicht so viel Sprechtext, ist mir irgendwann mal
ja, aufgefallen. Aber das finde ich, entsprach ja doch eher der Originalfigur von Fanny Price.
Gut. Ja.
Also wir haben Billie Piper als Fanny Price und Hayley Atwell als Mary Crawford, die kannte ich tatsächlich auch schon, also die kenne ich, ist auch so ein bisschen bekannter, die kannte ich auch so vom Gesicht her.
Aus dem Marvel-Universum, die ist Peggy Carter.
Ja, und die Schauspielerin, von, die Mariah spielt, kenne ich auch vom Gesicht her, also Michelle Ryan sagte mir auch was. Und dann haben wir tatsächlich sehr schön, James Darcy spielt Tom Bertram, also der Schauspieler heißt Darcy, wo ich dachte, ach, guck. Und dann haben wir noch Joseph Beadle als Henry Crawford, den ich auch kannte, aber bis auf 2-3 Gesichter, muss man wirklich sagen, kannte ich auch viele nicht. Obwohl die Verfilmung von 2007 ist, ist also gar nicht so lange her. Naja, also wir haben eben, wie gesagt, Billie Piper und Blake Ritson. Ich weiß auch gar nicht, Blake Ritson, kenne ich den eigentlich noch von irgendwas anderem her? Ich glaube auch.
Wie gesagt, aus einer anderen Jane Austen-Verfilmung.
Ja, gut.
Aus Emma. Ansonsten, ich gucke gerade, was hat der zuletzt gemacht? Endeavor, Krypton, Hood and
Lady.
Endeavor
gucke ich nicht, aber da könnte man ihn noch herkennen. Ja, das stimmt, okay.
Okay, da kenne ich, ich sag mir nicht mal was. Aber sonst, wenn ich mir das so ein bisschen angucke, nö, da ist.
Ja, also das sind so typische britische Schauspielergesichter. Also die sieht man halt immer wieder in irgendwelchen britischen Serien, so in der Nebenrolle mal oder so. Das finde ich, geht mir mit vielen bei den Austen, von den Austen-Verfilmungen so. Hier auch. Das ist eben die 2007er-Verfilmung. Die geht insgesamt 90 Minuten. Übrigens, die 1999-Verfilmung war auch nicht so lang. Die war auch nur so um die 1,40 oder so. 1,30, 1,40. Also beide relativ kurz. Und sagen wir mal so, dafür, dass die nur 90 Minuten lang war, habe ich mich enorm gelangt. Diese Verfilmung hält sich tatsächlich zum größten Teil ans Buch, was ich grundsätzlich ja positiv finde. Aber wenn die Tatsache, dass sie sich zum größten Teil ans Buch hält, bedeutet, dass die ganze Verfilmung super trocken und langweilig wird und tröge, na dann doch lieber ein bisschen was Neues mit reingeschmissen. Du hattest geschrieben in deinem Twitter-Rant, dass du eingeschlafen bist bei dieser Verfilmung. Und der nächste Rant war, müssen die so viel Handkamera benutzen? Also das ist schon auffällig in den Szenen, gerade auch, wo sie picknicken und miteinander tanzen und so, ist schon viel Handkamera. Also das stimmt schon.
Ja, und was mich auch gestört hat, dass sie sich da irgendwie als das Theater irgendwie vorbereitet wird und Billy hilft da irgendwie, also sorry, Fanny hilft da mit dem Kostüm etc. Da ist auch echt so wie wirklich shaky Handkamera, wo sie so drumlaufen.
Aber das war 2007 vielleicht total in gerade, oder? War das nicht die Zeit? Ich glaube doch,
ich
oder?
Ich weiß es nicht, aber ich dachte so, boah, hör auf mit dieser scheiß Handkamera.
Also ich glaube, es sollte eigentlich modern wirken hier, weißt du, dass das besonders modern gedreht ist.
Aber jetzt ist jemand, der, ne, Film und Fernsehen studiert hat. Leute, Handkamera kann gut funktionieren, wenn es eine Stimmung rübergibt. Handkamera zu nehmen, um mit jemanden, um jemanden rumzuzirkeln, ist keine gute Idee, weil du bist dann so verschüttelt, so, mir fällt das Wort dazu, das ist dann so verrüttelt, das Bild, das macht einfach, da wird dich schlecht beim Gucken und das transportiert halt nicht die Stimmung. Handkameras nur, wenn es zur Stimmung passt, wenn es irgendwie eine dramatische, also das ist zum Beispiel, wenn eine Hauptfigur vor einer Explosion steht und da explodiert etwas, also dann eine Handkamera benutzt, super, klar, dann wirst du nicht mit dem Dolly da rumfahren und alles ist statisch, während alles explodiert. Ich meine, das, also gerade wenn die Figur in die Explosion reingezogen werden soll. Aber wenn jemand irgendwas auf dem Boden macht und du willst um diese Person einmal drum drehen, machst du das nicht mit der Handkamera, weil das wird auf jeden Fall, auch mit einer Steadicam, wird das verwackelt. Also ja, ihr könnt es mit einer Steadicam machen. Das ist,
ich glaube, das war aber auch so eine Entscheidung für das Moderne. Weißt du?
Also auf jeden Fall hat das dann nicht funktioniert. Ich bin ziemlich sicher, dass sie eine Handkamera ohne Steadicam genommen haben. Ne, ich meine, so eine Steadicam, also wenn du es auf einen Rollen oder so packst, ja, da wird es ein bisschen besser, aber selbst da ist es auch noch relativ schwer.
Ich glaube, das sollte so, dieses wurde ja vor allen Dingen in Szenen gezeigt, in Szenen, die in irgendeiner Form Bewegung hatten, also wenn es um den Tanz geht oder wenn sie rennen oder so, und ich glaube, das sollte dann nochmal verdeutlichen eben, dass es hier Bewegung, dass hier Bewegung drin ist. Also für mich ja, so gut, als Laie hatte es so ein bisschen so diesen Eindruck.
Ja gut, aber Rennen ist ja noch das eine. Aber ich meine, es war halt von gewissen Stellen was einfach nicht passend. Also ich meine, es hat für mich einfach gestört, weil es zu verwackelt war. Und ich finde halt, du kannst, wenn du einen Vlog auf YouTube guckst, dass es da verwackelt ist, wenn jemand durch die Stadt läuft, okay, ist jetzt nun mal so, ja. Das gehört ja auch dann zum ganzen Stil, mehr oder weniger. Aber das ist hier, das ist eine ITV-Fernsehverfilmung während der Primetime, ja. Das, also come on, holt euch.
Aber wie gesagt, es wollte ja modern sein. Ich glaube, das spielt ja eben auch eine Rolle. Also für mich haperte diese ganze Verfilmung tatsächlich an Billie Piper. Während in der 99er-Verfilmung die Schauspielerin von Fanny Price tatsächlich den Film rettet, ja, ist es hier genau umgekehrt. Billie Piper ist mir zu flach.
Mir sind alle zu flach.
Ja, alle durch die Bank weg, aber ich finde Billie Piper ganz besonders, weil sie ist nun mal die Hauptheldin dieser Geschichte. Und ja, wir haben eine Fanny Price, die in sich sehr zurückgezogen ist, die sehr viel schweigt, auch an vielen Stellen, wo man sich als Zuschauer sagt, ich hätte jetzt mal meine Meinung gegeigt, und dann ist sie, dann schweigt sie und schluckt es runter. Das finde ich tatsächlich an bestimmten Stellen, ist hier schon ganz schön rausgearbeitet, wie weh ihr das tut, nichts zu sagen und wie sehr sie sich getroffen fühlt, aber einfach so dieses schweigsame, in sich zurückgezogene Mädchen ist. Sie sagt ja auch in der einen Szene zum Beispiel, wo es dann heißt, ach, wir feiern dich und deinen Geburtstag, wir machen einen Ball zu deinen Ehren und so weiter. Sie sagt, muss ich tanzen? Also immer dieses, ich will nicht Mittelpunkt sein, sondern ich möchte mich so ein bisschen auf mich zurückziehen. Das finde ich, ist hier sehr gut rausgearbeitet. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass Billie Piper irgendwie so überhaupt gar nicht die Tiefe dieser Figur erreicht. Also das kratzt immer nur so an der Oberfläche lang und ist wirklich hohl. Es tut mir wirklich leid, aber es ist so, die bleiben blass und treffen die Figuren irgendwie so gar nicht und die Charaktere. Und das ist durch die Bank mit allen so, aber vor allen Dingen finde ich Billie Piper hier halt absolut fehlbesetzt. So leid mir das auch tut.
Also ich muss sagen, was mir in der ganzen Verfilmung, also ich habe zuerst die 99er nochmal gesehen und dann die, und was mir hat wirklich ganz stark aufgefallen ist einfach, dass alle so lahm sind. Irgendwie alle so, sind alle so, sie haben sich alle so gemäßigt, dass sie haben alle, wenn die 99er noch so überdreht war teilweise und überspielt war, also ganz bewusst überspielt war, waren sie da so zurückgehalten. Also auch eine Mrs. Norris in 2007, da funktioniert für mich komplett nicht. Einfach weiß ich nicht, Mrs. Norris, die ist einfach zu nett, sie ist einfach zu wenig.
Ja, die ist mir zu wenig. Und die ist mir zu hübsch auch, aber.
Ja, sie ist irgendwie so ein bisschen zu hübsch, ist aber auch zu wenig beißend. Also ja. Ist irgendwie so.
Das fand ich auch in der 99er-Verfilmung sehr gut gelungen. Das Einzige, was ich hier tatsächlich wenig besser fand in der 2007er-Verfilmung, ich fand die alle total flach. Die einzigen beiden Charaktere, die hier besser rausgearbeitet sind als in der 99er-Verfilmung, sind für mich die Crawfords, die Geschwister. Also Henry und Mary, denn sie bekommen hier einige Szenen an die Hand, wo sie alleine Szenen haben, wo sie von Mansfield Park eben nach Hause laufen durch den Park und wo sie dann wirklich sehr frei miteinander sich unterhalten und eben noch viel mehr klar wird, was sie eigentlich für Absichten haben. Also, dass sie da hingekommen sind, um sich einfach ein bisschen zu amüsieren, dass sie gucken, wo sie ein bisschen Unfrieden und Unheil stiften können, dass dann auch ein Henry Crawford halt sagt, ja, ich werde Fanny in mich verliebt machen, und Mary dann irgendwie so ein bisschen auch sagt, ja, und wäre doch schön, wenn ich auch Edmund in mich verliebt machen könnte. Also so dieses Kalkulierte der Geschwister. Ich finde, das wird sehr schön hier in dem Film herausgearbeitet, einfach weil wir diese Szenen mit den Geschwistern zusammenbekommen, wo sie eben auch alleine miteinander interagieren. Das haben wir ja in der anderen Verfilmung gar nicht. Und das sind die einzigen, ich finde auch die Charaktere hier, also die Schauspieler hier besser besetzt. Also sie finde ich vor allen Dingen sehr viel besser. Er ist immer noch als Pablo, aber sie ist, also Hayley Atwell, ist sehr, sehr gut
Also Hayley Atwell ist ja auch eine sehr gute Schauspielerin, und die hat, also die gibt der Figur Mary Crawford ein bisschen mehr Tiefe als nur das Flirtige, was M. Beth Davids halt in der anderen gegeben hat. Und das ist halt, sie sind ein bisschen anders ausgelegt und ich finde, sie macht das einen sehr guten Job. Mhm. Aber ansonsten ist einfach die ganze Verfilmung, ich meine, sie haben ja auch ein bisschen was, es ist noch sehr nah am Buch, aber ich weiß nicht, sie haben es einfach irgendwie...
Es ist keine Dynamik in diesem Film drin. Also es sind 90 Dynamik, Minuten, ja, die sich ewig ziehen.
Stimmt, das ist mir in den Sinn gekommen. Ich habe diesen Film angeguckt und ich dachte, die Schauspieler da drin, wie wenn sie einen Bürojob erledigen. Das war genau das. Ich dachte, das ist genau die gleiche Motivation wie jemanden, der einfach irgendwo einen Bürojob hat, seine 9-to-5 macht, danach nach Hause geht und das war's. Und genauso schauspielern sie. Ich meine, das war genau die gleiche, ne, also wie soll man sagen, Passion dahinter oder die fehlende Passion dahinter in diesem Schauspiel. Und das kommt mir so vor, als würde ich jemanden beim Büroalltag zugucken.
Ja, oder das eben so nach dem Motto, ich muss halt mein täglich Brot verdienen als Schauspieler, Regisseur, Editor oder sowas. Und wir machen den Film jetzt halt mal, damit ich halt mein monatliches Auskommen habe oder für das nächste halbe Jahr und dann gehen wir weiter zum nächsten Projekt, ja. Also es fühlt sich so ein bisschen Ja,
und ich meine, das ist nichts, versteht mich nicht falsch, das ist nichts Verwerfliches, auch Schauspieler müssen Aufträge annehmen oder Crewmitglieder müssen Aufträge mehr annehmen, um einfach zu überleben. Das ist absolut nichts verwerflich, aber das Ding ist halt, es ist halt einfach schade, weil das einfach von jedem diesem Cast rüberkommt und das halt einfach dann die Qualität des Films runterzieht.
Ja, die Frage ist halt natürlich, und das ist jetzt die Problematik, ich habe halt zum Hintergrund dieses Films und auch zu dem Dreh und wie der Dreh gewesen ist, so gut wie nichts gefunden. Vielleicht hätte man da eine Erklärung drin gehabt, ja, also, dass da sich vielleicht eine Grundstimmung am Set so ein bisschen auf alle übertragen hat. Denn es kommt ja nicht von ungefähr, dass alle irgendwie so ein bisschen blass und grau und ja...
Das kann natürlich auch sein.
Ja.
Das wissen wir natürlich nicht. Aber es war halt, woher das auch immer kam, das ist einfach sehr schade, weil sich das echt im Film hatte nochmal, der hat einfach wirklich auch schon so nicht gut ist, einfach wie er geschrieben ist, wie er inszeniert ist und aber dann nochmal halt durch diese fehlende Überzeugung in der schauspielerischen Leistung hat nochmal wirklich darunter leidet und ihn einfach langweilig macht. Ja, aber macht ihn absolut langweilig und einfach so gesichtslos auch. Ne, also es ist kein Film, den man für mich.
Ja, das ist halt das, was man Fernsehfilmen ja auch immer vorwirft. Genau das erfüllt dieser Fernsehfilm auch. Er ist halt bla. Und im Vergleich, also muss man wirklich so sagen, und man kann ja jetzt über die 99er-Verfilmung kann man viel sagen und auch Dinge, die wir eben nicht so gut finden, aber da stand ein Grundkonzept dahinter. Also die Regisseurin wollte schon einen beißenden Film, einen sozialkritischen Film machen. Und ich finde, das ist ihr wirklich auch gelungen, auch wenn man jetzt, wie gesagt, sich darüber streiten kann, wie viel Austin ist in dieser Austin-Verfilmung wirklich drin. Aber als Verfilmung hat dieser Film mich doch zumindest unterhalten. Und das liegt aber auch daran, ich finde, dass er handwerklich auch gut gemacht ist. Also hier wird auch eine Dynamik reingebracht, einfach wie es geschnitten ist, wie es aufgebaut ist, auch die ganze Cinematografie und die Art, wie die Kostüme gewählt werden und die Farbgebung und sowas. Ich finde, das ist alles sehr gut in der 99er-Verfilmung gelöst, während hier in dieser 2007er-Verfilmung alles so ein bisschen bla ist. Ich finde, das Ganze hat auch so ein bisschen, also es wird da jetzt nicht gerade ein grauer Sepia-Filter drüber gelegt, aber so fühlt sich diese Verfilmung an. Also alles sehr beige auch, finde ich irgendwie so. Die Häuser, die
Stimmt,
Kleidung.
Stimmt, das ist auch farblich nicht gelungen. Also ja, es war
alles
farblich
sehr
so ein
beige.
Bisschen... Sehr, ja, doll, ja.
Naja, und dann ist Fanny natürlich auch, sorry, aber sie ist blond. Das geht für mich nicht. Es funktioniert für mich nicht. Also ich weiß
du
auch...
Willst du dich nicht eher darüber aufregen, dass eine erwachsene Frau quasi noch die Haare unten hat?
Also offene Haare, da reden wir ja gar nicht drüber. Ja, also das war...
Obwohl ich letztens hier rein so gelesen habe und es ist... Es gab jetzt nicht, es war jetzt nicht verboten, offene Haare zu haben, aber es war halt eher mit der Jugend verknüpft, wenn man in diesem... Also während der Regency quasi die Haare offen hatte, das war, dann galt man eher als Mädchen oder heranwachsende Frau. Und wenn du halt älter wurdest, war es normal, sich die Haare wieder auf hochzustellen.
Ja, und man könnte ja hier vielleicht auch so interpretieren, wir haben ja auch Szenen, das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast, dass wir eine doch etwas wildere Fanny haben. Wir haben hier auch Szenen, Ich finde, hier in der Verfilmung haben wir eher eine kindlichere Fanny. Also wir haben Szenen, ja, wo sie mit dem kleinen Mädchen Verstecken spielt. Ja, oder wir haben eine Szene, wo sie mit dem Hund irgendwie so eine Art Fangen spielt, wo sie dem Hund so hinterherläuft. Und da wirkt sie sehr, sehr kindlich. Nicht kindlich, aber kindlich. Also als wäre sie erst 6, 7, 8, 9, ja. Und amüsiert sich da eben. Und das macht sie, ich glaube, das sollte so ein bisschen so den Charme der Figur zeigen. Also sie ist mädchenhaft charmant, so sollte das dargestellt werden, aber irgendwie funktioniert das nicht richtig. Und jetzt könnte man ja großzügig sagen, ja, und sie trägt die Haare halt auch offen. Das soll so ein bisschen implizieren, dass sie immer noch so dieses Mädchenhafte, dieses Jugendhafte hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht die Intention hinter dieser Frisur war, sondern einfach nur ein, sieht halt besser aus, ist uns doch scheißegal, ob das hier Sinn ergibt oder nicht.
Ja, also ich finde tatsächlich, da Fanny hat wirklich diese kindische Züge, verstehe ich dann hinterher nicht, was Henry Crawford in ihr eigentlich sieht, weil eigentlich passt es gar nicht zu seinem
Charakter. Aber dafür haben wir ja die Szenen zwischen den Geschwistern, also Henry Crawford sieht es auch als Spiel, der ist genauso wie seine Schwester, der mag dieses Katz-und-Maus-Spiel, dieses Autorität ausüben, Macht ausüben über andere, der kitzelt sich da einen ab und er sagt ja auch, er will sie in sich verliebt machen. Ich meine, dass er dann am Ende selber sich verliebt, das ist ja so nicht geplant.
Also meinst du tatsächlich, Henry Crawford ist ernsthaft und ehrlich vom Charakter so, dass er sich in Fanny verliebt hat?
Nicht im Film, aber im Buch, ja.
Im Buch schon.
Im Buch geht es quasi schief. Also sein eigenes Spiel geht nach hinten los, weil er sich dann tatsächlich in sich verliebt. Aber im Film hier nicht. Mhm. Nein, im Film ist das, glaube ich, mehr so, ja, wie gesagt, so eine Spielerei. Also das, finde ich, wird zum Beispiel, das ist auch etwas, was ich finde, in beiden Verfilmungen werden die Crawford-Geschwister sehr viel mehr herausgearbeitet, erwachen die sehr viel mehr für mich zum Leben als tatsächlich im Buch. Und tatsächlich ist es auch so, dass das eine oder andere Zitat, das aus dem Buch im Original in den Film übernommen wurde, ich jetzt viel bewusster im Film wahrgenommen habe. Ich so, war das wirklich ein Buch? Ist ja ein super Zitat. Manchmal gibt es ja so Dinge, die einem dann irgendwie deutlicher vor Augen geführt werden in Verfilmungen. Und das war hier auch so. Aber insgesamt muss ich sagen, es fehlt eigentlich immer noch die große, richtige Mansfield Park-Verfilmung. Also auch da ist es so, dass wir noch keine Verfilmung bekommen haben, die für mich den Stoff wirklich trifft. Wobei ich hier als Ausnahme eine Klammer machen muss, ich habe die 83er-Serie nicht gesehen. Also es könnte vielleicht sein, dass die den Stoff genau trifft. Das kann ich nicht sagen, aber von den zwei Filmen, die wir jetzt gesehen haben, finde ich beide nicht gelungen als Austin-Verfilmungen, wobei die von 99 für mich als Film funktioniert und die von 2007 halt einfach wirklich nichts ist. Und ich glaube, so kann man zusammenfassen, was ich von den beiden Verfilmungen halte.
Ich kann mich dem nur anschließen, also da bin ich absolut d'accord mit dir.
Ich hatte lustigerweise die 2007er Verfilmung viel positiver in Erinnerung. Dass mich die jetzt so enttäuscht hat, fand ich jetzt auch überraschend.
Also ich hatte sie jetzt nicht positiv in Erinnerung, ich dachte aber, es liegt am Stoff Mansfield Park und ich muss sagen, es ist wirklich schlecht. Also sie ist auch einfach schlecht aus Verfilmung, ne? Also nicht nur, das ist nicht nur stoffbedingt. Und dementsprechend, ja. Ich weiß, ich war dann echt überrascht. Ich hab die 99er mehrmals gesehen. Ich habe die irgendwie zweimal schon davor gesehen. Und ich glaube, ich war schon so, ja gut, Mansfield Park ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch, aber ich fand die Verfilmung, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und jetzt, wo ich sie nochmal gesehen habe, fand ich dann, und auch gerade im Kontrast zu 2007, habe ich dann gemerkt, wow, das sind dann doch nochmal große Qualitätsunterschiede. Ne? Also dementsprechend, ja, also sie haben 99 tatsächlich jetzt nicht alles falsch gemacht. Ich meine, die 99er Verfilmung wird ja nochmal in The Jane Austen Club, wie heißt das Buch? Book Club. Das ist ganz berühmt.
The Jane Austen.
Ja, kennst du das Buch? Ja, genau. Wird sie, also ich habe den Film dazu gesehen, da regt sich auch die eine Figur komplett auf an der Kinokasse, dass sie da Sex haben in der
Ja, das ist ja so, das war eigentlich der größte Skandal dieses Films.
Ja, genau. Das ist also der Film wird in einem Film referenziert und da regt sich eine der Figuren dort so tierisch auf. Das geht doch nicht, in Austin gibt's keinen Sex. So sehr, dass dann eine andere Figur hier hingeht, komm, wir gehen mal raus. Ja, okay, trägst du dich zu sehr auf. Und deswegen wusste ich von diesem Film. Ich weiß nicht, ob ich das zuerst gesehen habe und dann den Film gesehen habe oder umgekehrt war. Naja, auf jeden Fall fand ich das sehr lustig und ich muss sagen, viele, wenn früher war es ja so, dass viele, wenn sie an Sex in Austin gedacht haben, an diesen Film gedacht haben, zumindest war das meine Assoziation, ne, Sex in Austin.
Das war halt der erste Film, der das so deutlich gezeigt hat.
Genau. In der Mansfield Park aus 99.
Der in Anführungszeichen versetzte Pride and Prejudice, weil der war ja, also der sollte sexy sein, aber der war eben sexy, da fand aber trotzdem kein Sex statt, ja. Und
du meinst die 95er oder was?
Genau. Und das war aber, also ich weiß gar nicht, wann ist denn die ITV-Verfilmung von Sense and Sensibility gedreht worden?
Die musste nachgewiesen sein.
Weil die war nämlich, das ist nämlich die, die ich tatsächlich mit eindeutigen Sexszenen noch in Erinnerung habe. Also gerade das Intro war das, was mir so deutlich, das muss, das war 2008, war also ein ganzes Stück später. Das heißt, tatsächlich war die 99er-Verfilmung die erste, die das so deutlich gezeigt hat. Und ich meine, es war nur eine kurze Szene, aber für Austin-Fans war das schon die Befleckung der unschuldigen Austin.
Ah, Moment, jetzt wird ein Schuh da auf. Weißt du, was mir jetzt gerade auffällt, weil ich jetzt auch gerade die Biografie von Black Ritson offen hatte und das jetzt sehe mit Sense and Sensibility. Also Black Ritson war scheinbar in Emma drin, in Mansfield Park, hat im Hörspiel.
Aber nur kleine Rollen dann, da fiel er nicht so auf.
Ja, genau, Hörspiel von Sense and Sensibility hat er auch nochmal eine Rolle gesprochen und seine Verlobte ist eine Darstellerin von Sense and Sensibility. Welche?
Da gibt's einiges über Kreuz, auch mit dem Cast. Also ehemalige Flammen und so, ja.
Also das war, Moment, sie ist dort, Eleanor ist seine Verlobte von Black Widow. Also die beiden sind irgendwie auch ganz tief ins Jane Austen und Universum da quasi verwickelt.
Wir haben es mehrfach gesagt und ich sage es auch nochmal, welcome to the BBC, we have 12 actors. So ähnlich ist es auch mit welcome to ITV and the BBC and was weiß ich noch, welche englischen Kanäle es noch gibt. Wir haben immer die gleichen Schauspieler, irgendwie alle. Sehr lustig auch wieder hier, hatten wir auch schon in anderen Verfilmungen, aber hier auch. Ich gucke den IMDb-Artikel rein, wo du ja so ein bisschen auch Hintergrundinfos und so dir anlesen kannst. Und alles, was in den Hintergrundinfos steht für die 2007er Verfilmung, ist immer nur, welches Kleid in welcher anderen Austin-Verfilmung schon getragen wurde. Das waren so 15 Einträge und jeder einzelne Eintrag ging um die Klamotten. Dieses gelbe Kleid, das Billy Piper in dieser Szene mit diesem Dings gespielt hat, spielte auch schon mal in dieser Verfilmung von Jane Austen von BBC in der und der Szene mit der und der Schauspielerin eine Rolle. Dieses braune Kleid haben wir auch da gesehen und ich dachte so, jeder einzelne Eintrag und ich dachte so, Leute, ich meine, die BBC und auch ITV, ich glaube, die bedienen sich da des gleichen Fundus, haben einen großen Fundus, naja, und dann schaffen die sich halt die gleichen Klamotten, das ist halt so.
Genau, die schmeißen dann auch alle Klamotten rein.
Und Hüte und machen nicht alles, genau.
Ist es viktorianisch, das recken sie? Ach, egal,
ist Englisch.
Doch kein Oder. Genau. Ist Englisch.
Ja, das stimmt. Also ich meine, da waren natürlich auch historische Ungenauigkeiten, gerade auch was die Klamotten angeht. In der 2007er Verfilmung, also dann wurde lang und breit ausgeführt, diese Art von Korsett mit Haken hat es noch nicht gegeben. Da gab es eigentlich nur Knochen und es wurde eigentlich geschnürt und nicht gehakt. Und ach Gott, ja, also das sind dann natürlich, also das sind dann Fehler, die fallen mir nicht auf. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind halt auch eigentlich Dinge, die historisch falsch sind.
Genau. Und deswegen wollten wir ja irgendwann mal auch ein Crossover mit dem Zoom-Fable-Podcast machen.
Ja.
Hallo. wir müssen uns mal dran erinnern, dass wir dich kontaktieren wollten. Genau. Weil das ist eigentlich, also hast du die neue Enola Holmes, die Verfilmung, die bei Netflix sitzt, hast du gesehen? Ja. Okay, ich folge auf YouTube so einer YouTuberin, die ist Modehistorikerin, ist das der richtige Ausdruck? Kleiderhistorikerin. Und die hatte den Film auseinandergenommen, weil dort bedienen sie sich auch irgendwie modisch in einer Zeitspanne von 40 oder 50 Jahren. Das ist natürlich auch ein No-Go. Also wenn du dir vorstellst, du machst heute einen Film, der 2020 spielt und du bedienst dich innerhalb im Zeitraum von 50 Jahren. Das würde ja die Mode umfassen bis 1970.
Ja, da ist schon ein enormer Unterschied.
Ja, okay, ich meine, ich weiß nicht, wie du mit Schlaghosen aussehen würdest.
Super.
Am nächsten Tag
ich sehe mit allem super aus.
Am nächsten Tag hast du ein Crop-T-Shirt an. Sehr gut, ja.
Naja, nee, Crop-T-Shirt ist glaube ich nicht, aber Schlaghosen, glaube ich, würden mir echt stehen.
Am besten in Kombination dann schon, ne? Also, wenn dann ein Bruch, dann ein richtiger Bruch wird.
Ja, nee, ja, aber verstehe ich ja natürlich. Das ist, ja, schwierig, alles sehr aber das sind natürlich auch so Dinge, die, wenn du da nicht so viel Ahnung hast als Zuschauer, dann fallen sie dir nicht auf. Und wenn sie dir nicht negativ auffallen, also wenn es nicht heraussticht in irgendeiner Form, dann funktioniert das. Und so war das bei, für mich auch mit Enola Holmes, beziehungsweise hier dann auch eben mit der 2007er Verfilmung. Was weiß ich, ob das jetzt zeitgerecht ist oder nicht. Für mich hat das gepasst.
Nö, wissen wir nicht.
Ja.
Genau.
Ich meine, also, es gibt ja über die 1940er Verfilmung von Pride and Prejudice, die ja ganz klassisch so wie ein bisschen wie vom Winde verweht mit diesen, ich weiß nicht, was für eine Periode das ist, also aber diese Klamotten mit diesen ausladenden Reifröcken und so.
Nee, viktorianisch.
Ja, es ist aber glaube ich nicht richtig viktorianisch, weil es noch viel ausladender ist, aber es hat so viktorianische Anklänge. Na, aber da war uns doch ganz, da haben wir sofort gesehen, dass die Inszenierung so nicht passt zu der Zeit. Und deswegen starrt es da als störend hervor. Wenn es aber so ist, wie jetzt in der 2007er Verfilmung, dass, was weiß ich, dieses Korsett mit Haken erst 10 Jahre später erfunden wird, ich meine, so viel später als ist es ja dann auch nicht, dann, und das sticht nicht irgendwie als störend hervor, dann stört mich das tatsächlich nicht.
Mhm. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt, weil ich ja bald umziehe, habe ich ja meine Bücher eingeräumt und ich habe gesehen, dass ich ein Handbook of Jane Austen Behavior, also so quasi ein Regelbuch für Regency Time, noch habe. Ich habe schon ewig nicht mehr reingeguckt und ich habe da reingeblättert und da wurde auch abgebildet, wie klar, wie du dich zu kleiden hast und da stand auch explizit drin, dass du morgens zeigst du nicht so viel Ausschnitt, sondern morgens hast du halt so ein Chemis quasi über deinen Ausschnitt gezogen. Also das, wenn sie halt diesen Ausschnitt hatten, ne, und dann, wenn sie da so links und rechts...
Ja, so ein Tuch.
Genau, so ein Tuch drin hatten, das war morgens, musste man es bedenken, abends, erst in der Abendgesellschaft durftest du deinen ganzen Ausschnitt zeigen.
Ja, und aber da muss ich auch zu sagen, ich wollte noch mal googeln, das weiß ich nicht, kannst du mir jetzt vielleicht helfen. Ich wollte noch mal googeln, ich finde ja, dass in beiden Verfilmungen, aber vor allen Dingen in der 2007er, weil Billy Piper hat halt auch ein bisschen Busen, dass ich finde, die haben beide enorm tiefe Ausschnitte mit sehr viel Busen, die sie zeigen, beide. Und ich wusste, dass man diese Chemies drüber trägt. Das war ja, also, dass man nicht so offensichtlich alles den Leuten quasi den Busen ins Gesicht rammt. Aber ich finde ja, dass gerade in der Dinnerunterhaltung, gerade Billy Piper immer ist sehr eng geschnürt und hat sehr, sehr, also, sie hat sehr schöne Brüste, finde ich, mit diesem Ausschnitt. Aber sehr deutlich sehr viel Busen halt, den sie da so in die Öffentlichkeit reinträgt. Und in 99er-Filmung ist mir das tatsächlich auch aufgefallen, bei beiden. Und dann dachte ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die damals in dem prüden England das so deutlich nach außen getragen haben. Also man hat doch immer ein Jäckchen oder was drüber getragen.
Ja, ich würde gerade sagen, ich klicke mir jetzt gerade die Fotos durch, aber sind hauptsächlich Premierenfotos, okay. Ja, auf jeden Fall, das ist schon wahr, weil das passt irgendwie nicht. Also ich habe das Gefühl, sie hat einfach wahllos teilweise gemacht bei diesen Filmen, dass sie teilweise ein Jäckchen oder halt so ein Tuch drüber haben, aber das hat überhaupt nichts mit der Tageszeit zu tun. Und dann wiederum haben sie irgendwie so riesen Brüste, so riesen Ausschnitte und die hängen sie da einfach tagsüber so, oh ja, guck mal, ich habe meine 2 Mädels, ja. Also das ist sowieso, das ist echt fragwürdig, was die da, also es scheint echt so nach, oh ja, passt es mir jetzt gerade oder passt es mir jetzt nicht und dann wird es noch der Kostümdesigner oder Designerin gemacht und es wird nicht hinterfragt, ob das tatsächlich irgendwie passt oder nicht. Aber ja, sie ist, und das ist natürlich klar.
Das ist halt einer modernen Sensibilität geschuldet.
Ja, aber versuchen sie sowieso nicht in historischen Filmen den Frauen öfters mal Riesenausschnitte zu geben.
Ja, also ich weiß
ehrlich,
nicht, so nach dem Motto, wenn schon alles andere bedeckt ist, dann schnüren wir jetzt in der Mitte besonders eng und oben besonders offen. Also damit man überhaupt noch ein bisschen nackte Haut sieht. So nach dem Motto für den Zuschauer. Ich weiß nicht, so fühlt sich das immer an. Das ist halt immer so, das habe ich aber in mehreren, also ich finde zum Beispiel auch in der Pride and Prejudice Verfilmung von 95, da hat zwar Lizzie immer so ein Jäckchen oder so noch drüber, aber die sind auch schon sehr eng geschnürt und ich weiß nicht, ob das der Schnitt des Kleides einfach auch ist. Ich meine, der ist ja dieses Empire-Style, das direkt unter der Brust dann auch so eng geschnitten immer ist. Das macht natürlich auch einen schönen Busen, das muss man schon sagen. Aber ich finde ja, dass die durch die Bankwerk alle sehr schönen Dekolletés haben in diesen Klamotten immer und aber auch sehr offenherzig. Immer.
Ja.
Ja.
Ein bisschen zu offenherzig.
Richtig, für die Zeit. Genau.
Ja, also... Also ich kann es mir auch nicht so vorstellen. Farben, ich müsste mich mal mehr achten.
Wir fragen einfach mal
die Anne.
Die Anne, genau. Wir werden mal bei ihr Info einholen.
Klingeln.
Ja.
Und genau, wir müssen wie gesagt.
Aber wie gesagt, wir können uns beide nicht vorstellen, dass das so freiherzig war, denn das hätten wir schon längst mitbekommen.
Also natürlich haben sie Dekolleté gezeigt, aber ich
schon, aber nicht halt so.
Ja, vor allem, wenn du bedenkst, es war eine Zeit, gab es das, vielleicht bin ich in Gaga ab, gibt es nicht in irgendeiner Manfred-Park-Verfilmung eine Figur, wo die einfach so den Knöchel zeigt? Ich weiß nur nicht, wer das war.
Naja, wir haben ja jetzt nur die zwei und ich weiß es nicht mehr, muss ich dir ehrlich sagen.
Ich weiß aber, habe ich das jetzt vielleicht aus einem anderen Film, das kann sein. Auf jeden Fall mag ich mich entsinnen. Also Knöchel zeigen war ja zu der Zeit damals schon skandalös, ne? Warum du dann mit halbnackten Busen rumlaufen kannst, das ist dann eher fragwürdig. Also, ja. Also es ist lustigerweise, von wegen Knöchel zeigen, ich hab letztens eine Grafik gesehen, also so ein Meme oder wie auch immer, so ne viktorianische Halloween-Kostüme, so Gruselkostüme. Und eins davon war die Frau mit dem offenen Knöchel. Und da siehst du so eine Frau gezeichnet, die den Knöchel raussteckt und dann so... So, das sind viktorianische Kusen, Halloween-Kostüme.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte das gesehen und das war diese Zeichnung, wo du auch als Giftflasche gehen konntest und so.
Ja, genau.
Fand ich sehr schön. Verlinken wir in den Shownotes zu, fand ich auch sehr lustig, ja.
Ja, genau.
ja.
Heutzutage würde niemand mehr verstehen, was ist denn die gruselig, meine Knöchel?
Ja, aber das gibt, ich finde ja, in der ein oder anderen Osten-Verfilmung hatten wir es ja auch, dass zum Beispiel dann zärtlich die Hand genommen wurde und dann schon allein dieses offene Handgelenk, wenn dann einer so übers Handgelenk strich oder so, das war schon die höchste Szene der Erotik. Oder auch die Tatsache zum Beispiel, das haben wir auch sehr oft in Osten-Verfilmungen, ich finde, das wird in der Pride and Prejudice-Verfilmung auch sehr deutlich, wenn die beiden halt also zusammen tanzen. Wir haben ja schon gesagt, dass Tanzszenen ja so wichtig waren, weil es die einzige Möglichkeit war für viele überhaupt, sich mal anzufassen. Unabhängig, man hätte noch den Arm anbieten können, vielleicht bei einem Spaziergang, aber dass sie sich halt mal anfassen, vielleicht sogar auch ohne Handschuhe anfassen. Das hatten wir ja in der Emma-Verfilmung, dass sie keine Handschuhe getragen hat in der einen Szene, wo sie auch getanzt haben, was ja auch so halb skandalös war. Aber das heißt, sie haben sich wirklich also von Haut zu Haut angefasst. Und da es sonst keine anderen Möglichkeiten gab, war das eben der Hochton der Erotik. Das ist eben auch so mit den Knöcheln. Also das sind Dinge, die sieht man halt nie. Und wenn man sie dann zu sehen kriegt, dann ist das halt schon skandalös, aber kann auch enorm erotisch sein. Also da muss man nicht den Leuten den Busen ins Gesicht rammen, ja? Also das ist ja eben das, was mich so stört. Aber ja, naja.
Also ich finde an sich ist ja schön, wenn wir schöne Dekolletés zu sehen kriegen, aber ich finde halt irgendwie, es ist nicht sehr realistisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so rumlaufen durften, vor allem auch gerade außerhalb einer Dinnerbar, die aus einem alltäglichen Ding, dass du da so mit so entblößt rumgelaufen bist, ist eher unwahrscheinlich. Vor allem, stell dir mal vor, ist einfach auch unpraktisch, du hast doch permanent kalt.
Ja, also ich
ja,
meine,
sorry,
das, wenn wir mal jetzt vom Praktischen ausgehen, also ich glaube, da war einiges recht unpraktisch. Ja, aber du hattest ja gesagt, die Chemise wurde ja zum Dinner meistens doch dann ausgezogen und da haben wir ja dann auch überall Kerzen an und so, da ist es ja dann noch ein bisschen wärmer. Aber
aber zum Dinner verstehe ich das ja auch, dass man sich dann ein bisschen hübscher macht, dass man Chemise auszieht, aber die Figuren laufen ja wahllos mit solchen Ausschnitten, egal zu welcher Tageszeit rum. Also so her gesehen, Ist echt fragwürdig, aber ich denke nicht, nach meinem Buch, was ich gelesen habe, war das nicht okay, aber wir müssen uns da mal fachlich in Rat einholen.
Ja, dann machen wir das einfach bis nächste Woche und machen hier vielleicht einen Cut und wie gesagt sagen, das war das Thema Mansfield Park. Also ich glaube, wir sind beide ganz froh, dass wir das abgeschlossen haben. Mhm. Was können wir dazu sagen im Vergleich zu dem, wie ich ihn früher fand? Der Stoff hat bei mir gewonnen im Vergleich zu dem, wie ich ihn früher fand, als ich es das erste Mal gelesen habe. Aber ich finde ihn trotzdem grundsätzlich immer noch nicht besonders gut. Und die Verfilmung, von der ich mir erhofft hatte, dass sie mir vielleicht noch ein bisschen leichteren Zugang zum Stoff gibt, haben auch nicht so wirklich funktioniert. 99er auf jeden Fall besser als 2007. Mhm. Aber auch da fand ich beide Verfilmungen nicht so wahnsinnig gut gelungen. Das heißt, Mansfield Park bleibt für mich ein bisschen ein Stiefkind vom ganzen von der ganzen Jane Austen-Geschichte.
Mhm. Ja, also wie gesagt, der 99er Film war okay, 2007er, wie gesagt, sehr langweilig, sehr gesichtslos. Das Stoff an sich, nein, ich habe es ja gesagt bei der letzten Besprechung, ich rechne es mittlerweile weniger Fanny Bryce an, dass ich ihn nicht mag, sondern eher den Edmund und allen drumherum. Aber ja, allgemein ist es nicht mein Lieblingsbuch. Ich glaube auch nicht, dass ich es nochmal so genauer betrachten werde, wenn ich nicht nochmal dazu gezwungen werde.
Ja. Aber Fanny aber hat bei dir ja zumindest gewonnen, ein bisschen in deinen Augen. Das ist ja auch schon mal
positiv. Ein bisschen Verständnis hat sie gewonnen. Ein bisschen Verständnis hat sie gewonnen, das stimmt, ja. So, und jetzt freust du dich sicherlich, weil jetzt werden wir auf dieses Buch zurückgucken und damit zum letzten Hauptwerk, das wir in Angriff nehmen.
Ja, krass, es ist schon das letzte Hauptwerk, überleg mal.
Ja gut, wir haben aber genug Stoff noch über Jahre.
Ja, schon, wir haben noch massig viel übrig, aber ich meine von den eigentlich von Austen geschriebenen, abgeschlossenen Hauptwerken sind wir jetzt beim letzten, das musst du dir mal überlegen. Irgendwie
ja,
rennt die
wir waren
auf.
Fleißig.
Ja, das stimmt. Wir kommen nämlich jetzt, wie du gesagt hast, wir kommen zu Persuasion, zu Überredung, was ja mein Lieblingsbuch von Jane Austen ist. Also wir konnten uns ja beide darauf einigen, dass für uns beide Pride and Prejudice ein Lieblingsbuch ist. Aber das Lieblingsbuch von mir ist ja Persuasion und dein Lieblingsbuch war ja Emma. Das haben wir ja schon ausführlich besprochen. Und wir werden dann jetzt in der nächsten Folge eben zu Überredung das Buch lesen. Und anschließend uns dann die Verfilmung anschauen. Und da können wir auch vorwegnehmen schon mal sagen, dass eine neue Persuasion-Verfilmung angekündigt ist. Und da werden wir dann, wenn wir über die Verfilmung reden, noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber da freue ich mich drauf. Also ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Also ich bin gespannt aufs Buch, weil ich habe das Buch noch nie gelesen.
Noch gar nicht. Ich dachte, du hast es mal in Auszügen irgendwie mal. Ah, noch gar nicht. Ja, dann, nee, das ist ich glaube... Dass Anne eine Heldin ist, mit der du Probleme haben wirst. So wie ich dich einschätze. Aber ich bin gespannt.
Ich bin aber trotzdem gespannt, weil viele das ja so sehr loben. Ich habe letztens durch The Lake House, diese Liebesfilm von Sandra Bullock und Keanu Reeves nochmal durchgeguckt.
Übrigens
und
auch ein Remake eines asiatischen Originals, aber ja.
Da spielt der Persuasion auch eine Rolle drin. Das ist ihr Lieblingsbuch und sie erklärt das so ein bisschen. Und da dachte ich so, jetzt bin ich irgendwie schon gespannt auf dieses Buch. Also vorher fand ich es nie so wirklich appealing. Also ich fand es nie so, es hat mich nie dahin gezogen. Attraktiv, ja. Es hat mich nie dahin gezogen, das zu lesen. Und jetzt muss ich sagen, mittlerweile bin ich schon gespannt. Es also die Erwartungen sind jetzt relativ hoch.
Okay, ich hoffe, dann bist du nicht zu enttäuscht. Aber es ist ein Spätwerk von Austen und das merkt man. Das muss man schon sagen. Also das merkt man, finde ich, sehr deutlich. Nichtsdestotrotz liebe ich es. Aber ja, also wir werden dann einiges zu besprechen haben beim nächsten Mal.
Das denke ich auch, ja. Und danach haben wir noch zwei Verfilmungen, eine Serie und
ein und dann
zwei
die
Serie.
Fragmente.
Genau, die kommen die Fragmente, dann kommen vermutlich die Jugendromane und dann haben wir die ganzen Bonusfolgen, die wir noch uns überlegen werden.
Genau, und Bonusfolgen, sprich die modernen Fassungen und so weiter, da gibt es ja auch einiges an Serien, was wir noch besprechen wollen. Also
genau, wir müssen irgendwann mal sowieso noch uns einmal zusammensetzen und darüber reden.
Welche der modernen Verfassungen wir besprechen wollen, ja genau.
Genau, und über was wir generell noch reden wollen, weil das Universum hat ja jetzt, wie gesagt, wir sind erst durch die Hauptwerke, wir haben jetzt erst eigentlich den Anfang gemacht, weil Jane Austen ist ja so viel mehr als nur ihre Werke.
Ja, also, absolut.
Ja, gut, also ihr könnt euch auf ganz viel Stoff im, ich nehme mal, das sind 21 freuen. Ihr könnt euch auf ganz viel Stoff in 2021 freuen. Ich denke jetzt mal, bis 2022 sind wir fertig.
Mindestens.
Oder? Okay, dann sollten wir an dieser Stelle wünschen wir euch einen ganz guten Start ins neue Jahr und man hört sich dann auf jeden Fall auch nächstes Jahr. Kommt gut rüber. Lasst euch nicht fertig machen von dem großen C, was über unseren allen Köpfen hängt.
Sucht ein bisschen Eskapismus in Austen, das funktioniert für uns auch.
Oh ja, sehr gut, ja. Genau. Und dann immer zuerst das Buch lesen, die Filme gucken, dann uns hören. Das wäre dann die optimale Reihenfolge.
Oder das Buch lesen, uns hören, den Film gucken, uns hören.
Uns hören, das Buch lesen, den Film gucken, ist eigentlich egal. Genau. Solange wir irgendwie drin vorkommen.
Freuen wir uns, genau.
Ja, freuen wir uns sehr, genau.
Wunderbar, dann macht's gut, ihr Lieben.
Ja.
Ciao.
Ciao.